Hallo und herzlich willkommen zum ersten WM-Panel im Rasenfunk zu dieser Männerweltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko. Und ich orientiere mich gleich an den ausufernden Eröffnungszeremonien vor den WM-Spielen, die wir sehen werden, indem ich jetzt schon alle Gäste vorstelle, sogar die, die nicht im aktuellen Spieltagskader stehen, werdet ihr gleich verstehen. Ich begrüße hier Inga Hoffmann vom Tagesspiegel. Ich freue mich total, Sie mal wieder im Rasenfunk begrüßen zu dürfen. Hallo Inga.
Ich freue mich auch riesig, schön wieder hier zu sein.
Außerdem ist da Eva Lotter-Bohle, die heute in dieser Woche allein drei Rasenfunksendungen entweder mitproduziert hat oder daran als Gast teilnimmt. Also Eva, herzlich willkommen im Team, mal wieder schön, dass du da bist.
Danke für die Einladung. Ja, ist aber ganz neues Terrain quasi, muss man ja schon sagen. Also es ist nicht die feine, aber kleine Zweitliga-Welt.
Ja, gut. Aber von der Länge her hast du dich schon mal gut eingegroovt. 3,5 Stunden Zweitliga-Rückblick. Respekt. Aber ich wusste ja, warum ich dich so gerne hier im Rasenfunk habe. Und ebenso ist es mit Jürgen Kalver. Er ist freier Sportjournalist. Ihr kennt ihn wahrscheinlich schon aus Rasenfunksendungen. Unter anderem haben wir ja die Geschichte des Fußballs in den USA aufgearbeitet. Jürgen lebt auch drüben. Schön, dass du da bist, Jürgen, mal wieder.
Ja, du hast gefragt, ich habe geantwortet. Positiv. Bin halt positiv bekloppt sowieso, wie ihr alle wahrscheinlich.
Das ist schön zu wissen. Und außerdem in Abwesenheit, leider kurzfristig ausgefallen, aber er wird stärker zurückkommen, wie die FIFA und ihre Integrität. Tobias Escher, er ist eigentlich unser sportlicher Hauptverantwortlicher hier. Was wir eigentlich genau machen wollen, das werde ich gleich erklären. Wir grüßen dich ganz herzlich, Tobi. Er hat eine fantastische WM-Vorschau produziert. Die werdet ihr in den Shownotes finden. Ich werde sie verlinken. Aber jetzt würde ich sagen, stehen wir mal alle stramm für die Rasenfunkhymne. Los geht's.
Sie hören den Rasenfunk.
Canada, Mexico and USA have been selected by the FIFA Congress to host the 2026 FIFA World Cup. Thank you. Please welcome the very first winner of the FIFA Peace Prize, the 45th and 47th President of the United States of America, Mr. Donald J. Trump. Please.
Argentina, campeón del mundo. Alles zur WM der Männer.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Mein Name ist Max Jakob Ost. Ich freue mich sehr, dass ihr hier eingeschaltet habt. Und ihr habt im Intro schon so einen kleinen Vorgeschmack auf das bekommen, was euch hier erwarten wird. Wir werden bei dieser Weltmeisterschaft wöchentlich Sendungen produzieren in dieser Konstellation hier. Und es wird ein, ja wahrscheinlich wilder Mix sein. Wir werden Sportliches mit dabei haben. Das war der Schluss des Intros. Wir werden aber wahrscheinlich auch die vorher gehörten Menschen mit dabei haben. Donald J. Trump, Gianni Infantino, wie sie alle heißen. Auch die Nebengeschichten oder vielleicht dann die eigentlichen Hauptgeschichten dieses Turniers sollen hier abgedeckt werden. Und weil wir eben selbst nicht so ganz prognostizieren können, packt uns dieses Turnier noch sportlich gesehen. Welche Geschichten wird dieses Turnier schreiben? Haben wir uns eben dazu entschlossen. Wir machen diese regelmäßige Runde immer am Montagnachmittag und also für euch wird es dann am Montagabend erscheinen und blicken dann eben genau auf das, was für uns gerade wichtig ist. Also schön, dass ihr hier eingeschaltet habt und schön, dass ich meine Runde hier habe. Und ich würde dann gerne auch mit der Frage beginnen, welche Erwartungen ihr drei eigentlich an dieses Turnier habt. Inga, wenn du mal beginnen möchtest, ihr habt ja beim Tagesspiegel auch eine ausreichende und ausufernde WM-Berichterstattung sicher schon geplant. Du bist ganz tief im Thema drin. Was sind denn deine Gedanken, wenn du an dieses Turnier denkst?
Boah, ehrlich gesagt, ich bin froh, dass es jetzt mal losgeht. Ich habe das Gefühl, die ganze WM ist jetzt schon in den Wochen und Monaten davor wahnsinnig aufgeladen und ich bin jetzt auch einfach ehrlich gesagt gespannt, was auf uns zukommt. Ich erwarte eine sehr emotionalisierte, eine sehr polarisierte WM. Ich glaube, dass es gerade so aus journalistischer Perspektive wichtiger denn je wird, da ganz genau hinzuschauen. Es wird auch eine WM, denke ich, die einmal mehr und einmal deutlicher beweist, dass diese ganzen sportlichen und politischen Themen sich eben nicht voneinander trennen lassen. Und dass uns ja eben durchs ganze Turnier auch diese gesellschaftlichen Themen begleiten werden, über die wir ja auch hier sprechen wollen. Aber ich bin gespannt und wie gesagt, ich glaube, ich bin froh, dass es jetzt mal anfängt und ich denke, dass es ziemlich anstrengend wird, weil es einfach auch ein sehr, sehr langes Turnier mit sehr, sehr vielen Spielen ist. Ja.
Kannst du was drüber verraten, wie ihr eure Berichterstattung geplant habt beim Tagesspiegel?
Mhm. Also wir haben einen Autor in Mexiko, der wird für uns aus Mexiko berichten, gerade auch drumherum die Stimmung von den Protesten aktuell. Mhm. Und wir haben sowieso eine Korrespondentin in New York, die auch viel drumherum machen wird. Und das rein Sportliche werden wir vor allem auch von hier begleiten. Genau, also wir haben uns schon vorgenommen, klar, wir werden über die sportlichen Themen berichten. Wir werden auch bei der deutschen Nationalmannschaft natürlich auf das Sportliche schauen, aber schon auch unseren Schwerpunkt auf das Drumherum legen, ne? Die ganzen Töne, die da so mitschwingen, die gesellschaftlichen Themen und naja, ist ja auch für viele überraschend, aber auch neben der WM finden ja auch andere sportliche Ereignisse statt. Ja, ja, man glaubt es kaum, aber wir werden natürlich auch die anderen Sportarten in dem Zeitraum nicht ignorieren, was mir auch immer sehr, sehr wichtig ist.
Mhm. Also da können wir sehr gespannt drauf sein. Dann haben wir ja mit Jürgen Kalver jemanden hier, der in einer anderen Zeitzone sitzt als wir. Das haben wir natürlich unter anderem deshalb gemacht, weil das ja auch der Modus dieser WM sein wird. Verschiedene Zeitzonen, verschiedene Tageszeiten und Anstoßzeiten. Jürgen, was erwartest du dir von dieser Weltmeisterschaft?
Ja, ich habe viel Arbeit vor der Nase, weil ich bin Teil des FAZ-Pools von akkreditierten Journalisten. Und es kommen einige, oder sind auch schon da, einige Kollegen aus Deutschland, um als Berichterstatter vor Ort mit in die Harfe zu greifen. Ich soll so ein bisschen die hintergründigeren, die ja landesbezogenen, wie auch immer, Sport, aber auch Politik, Kommerz und so weiter abdecken. Und dieses Gefühl, also bei so einem Ereignis so nah dran zu sein, das kenne ich zwar bei anderen Sportarten auch, aber als ich bei der letzten WM hier akkreditiert war, 1994, da habe ich mir wirklich nur das Eröffnungsspiel der Deutschen und das erste Spiel der Amerikaner gegönnt und habe dann den Rest auch von zu Hause aus verfolgt. Und das war auch okay. Diesmal weiß ich gar nicht so genau, wie diese Auseinandersetzung mit dem Stoff und mit den Themen werden wird, weil man muss davon ausgehen, dass fast keiner der Pläne, die irgendwelche Leute hier gemacht haben, so aufgehen wird wie geplant. Und wir haben halt eine Person, die sitzt also auch bei uns hier auf dem Nacken, auf der Schulter die ganze Zeit. Heute Abend im Madison Square Garden wird er also die NBA aus den Nähten hauen. Also da kommt noch was, aber ich habe es mal nur so von mir aus beschrieben, ne, wie ich mich jetzt darauf einrichte und suche jetzt auch nicht nach dem großen Überblick im Moment. Jetzt geht's irgendwann los und dann muss man halt arbeiten.
Mhm. Und meinst du aber mit der Person im Nacken, meinst du Donald Trump, ist der heute beim dritten Spiel der Knicks oder?
Ah, das habe ich nicht mitbekommen. Also sie hat ja den Spitznamen Taco, das also eine Abkürzung der seines Verhaltens ist, dass er manchmal auch einfach seine Meinung ändert kurzfristig und so.
Also wir Trump keine always chickens out, also er macht immer einen Rückzieher.
Also nicht immer, ne? Also das haben wir ja schon mitgekriegt, aber sehr oft. Und also wir wissen jetzt nicht, was los ist. Die Fans haben mir schon zuhauf signalisiert, dass sie da also schwer Stimmung machen werden gegen ihn. Und dann gibt's halt ja die Frage, wie reagieren die Spieler zum Beispiel auf so etwas? Kann man nicht erwarten, dass da viel kommt. Die werden wohl spielen, aber es kann auch das ganze Spiel irgendwie beeinflussen. Und ich weiß nicht, wie er das mit der WM ist. Es etwas schwieriger, weil man kann nicht einfach nur zu einem Punkt antreten. Also wie jetzt damals bei der, wie nennen wir das, Lotterie bei der Ziehung dieser.
Ach so, der Auslosung.
Mhm. Auslosung, genau. Das war halt ein Fokus, ne? Das hat er jetzt nicht. Und da hat er auch noch andere Sorgen. Der muss ja auch noch vom Weißen Haus noch ein bisschen Mixed Martial Arts abfeiern und sonst was alles. Hat ja auch noch Geburtstag in den nächsten Tagen. Also, ich wage keine Prognose, aber ich sage mal, der kann nicht das alles vor sich, neben sich herlaufen lassen. Er muss sich irgendwie einmischen. Das ist sein innerer Zwang.
Damit ist zu rechnen. Okay, das hatte ich gar nicht mitbekommen. Also die New York Knicks könnten zum ersten Mal seit 53 Jahren wieder NBA-Meister werden, führen 2-0 in den Playoffs zum Zeitpunkt dieser Aufnahme. Und heute Abend ist eben dann das Spiel 3 für alle Hörerinnen und Hörer, die da nicht so tief drin sind. Also aber schön zu hören, Jürgen, dass du journalistisch immerhin gut zu tun hast. Eva, ich weiß, du bist auch schon ganz tief drin im ganzen WM-Tunnel. Nicht nur in der zweiten Liga, sondern auch eine WM. Wie war das eigentlich, sich parallel zu diesen beiden Themen vorzubereiten? Was sind deine Erwartungen?
Es ist tatsächlich sehr lustig, weil ich habe in dieser Woche dann mit gestern 4 Podcast-Aufnahmen. Die vierte ist dann ein Podcast zum Jubiläum meines Posaunenchors.
Klar.
Das ist wirklich thematisch sehr, sehr witzig. Ich muss immer zwischendurch gucken, dass ich mit den Dokumenten und Informationen und alles was nicht durcheinander komme. Also
Posaunen-Jährig-Host, die könnte man ja auch auf die USA übertragen.
Genau, so 150 Jahre Posaunenchor, gibt da bestimmt Überschneidungen mit der FIFA oder so. Nein, ich weiß es nicht. Besser nicht. Aber ja, also ich muss ehrlich gesagt gestehen, diese WM, die schwebte die ganze Zeit drüber, aber weil diese Saison einfach gefühlt als Fußballfan auch so anstrengend war wieder und drumherum, habe ich das immer so vor mir hergeschoben und dachte, ja, ja, die kommt dann irgendwann und dann ist jetzt Juni und jetzt ist sie da. Also von daher war es dann auf einmal da. Und ich find's aber wirklich so komisch, weil ich wirklich das Gefühl habe, es steht das Sportliche so wenig im Fokus wie noch nie. Also egal, wo ich gucke, es geht immer erst um alles drumherum und ja, macht's für uns jetzt per se natürlich leichter, irgendwie richtige Themen zu finden. Aber ich find's dann wirklich schwierig, sich auf sportlich überhaupt vorzubereiten.
Hm. Das liegt ja auch an der schieren Masse der Teams, also an alle Hörerinnen und Hörer, weil ich jetzt, obwohl ich schon zweimal gesagt habe, mehrmals schon gefragt wurde nach einer WM-Vorschau im Rasenfunk, die wird es nicht geben. Unter anderem aus dem Grund, es sind 48 Teams, wenn wir über jedes Team nur 10 Minuten sprechen, und ihr kennt den Rasenfunk, das schaffen wir eigentlich nie, dann wären wir schon bei 8 Stunden Vorschau. Welchen Gästen ist das zuzumuten? Wie soll ich das alles nur vorbereiten nach einem Rasenfunk-Royal? Und ist es das dann überhaupt wert, weil wir dann gleichzeitig die Ambivalenz haben, die Favoriten, die vermeintlichen Favoriten interessieren die meisten Hörerinnen und Hörer da draußen. Die schönsten Geschichten findet man aber genau woanders am anderen Ende des Spektrums. Das heißt, es wäre eigentlich auch nicht, also ich habe darüber nachgedacht, ob ich nur eine Favoriten-Only-Sendung mache, aber das passt so gar nicht zum Rasenfunk, ehrlich gesagt. Deshalb, es wird keine Vorschau geben. Deswegen, ich verlinke die von Tobi, ich verlinke auch noch 2, 3 andere, die es im Internet da draußen gibt. Und bei Bundesliga wird auch noch eine erscheinen oder bei den Rocket Beans, das hat Tobi noch gerade noch aufnehmen können. Aber das ist eben genau das Thema. Und eben, dass es jetzt auch alles so schnell ineinander übergeht. Ich weiß nicht, Inga, wie es dir damit geht. Ich meine, wir sind das ja gewohnt als SportjournalistInnen, dass wir eben in diesem ständigen Hamsterrad des Profisports so ein bisschen drinstecken. Und gerade der Fußball hat per se eigentlich keine Pause. Aber allein das Übereinandergehen von Männer-DFB-Pokalfinale, Frauen-WM-Qualifikation hin zu den letzten Testspielen der deutschen Männer vor dieser WM, irgendwie wirkt es auf mich gleichzeitiger als in vergangenen Jahren.
Ja, total. Und gleichzeitig hat man ja irgendwie auch den Anspruch, nicht nur diese Profi-Leistungssportspitze zu beleuchten, sondern auch noch Themen zu beleuchten, die vielleicht nicht sich natürlicherweise aus irgendwelchen Großturnieren oder irgendwelchen großen Wettbewerben ergeben. Ich finde, das ist so die große Herausforderung, da ganz bewusst auch mal irgendwie innezuhalten, um noch selber auch Themen setzen zu können und sich nicht so komplett mitreißen zu lassen von diesen Großturnieren, von diesen internationalen Großturnieren.
Und eben die Frage, wie wird uns das Sportliche irgendwann packen? Jürgen, wird dein Schwerpunkt eigentlich dann wieder so auf den Drumherum-Geschichten sein? Und was ist denn so dein Eindruck vom Interesse? Ich meine, du hast jetzt mit der FAZ ja einen, du hast es ja schon gesagt, einen großen Auftraggeber, mit dem du auch schon viele Jahre zusammenarbeitest. Ich habe aber auch von so 2, 3 anderen freien Sportjournalisten gehört. Heiko Uldöp hat das mal erzählt in der Big Show vom Sportradio 360, dass am Anfang das Interesse der Redaktion eigentlich noch relativ gering war, vor allem, weil die größeren Redaktionen Netzwerke dann ihre eigenen Reporter, ja, Gender muss man leider nicht so wirklich rüberschicken und vor allem dann das deutsche Team begleiten und alles andere machen sie eher so aus Agenturen. Es scheint jetzt aber in den letzten Tagen doch wieder ganz schön angezogen zu haben. Ist das auch so dein Eindruck, was eben so das Interesse von Redaktionen generell an diesem Turnier angeht?
Ich glaube, das ist geprägt von dem Interesse an den jeweiligen Mannschaften. Also in Deutschland ist es ja eingebaut, da muss man ja gar nicht groß drüber nachdenken, das Interesse an der deutschen Mannschaft und wie es ihr geht. Ist riesengroß. Wenn man das aber vergleichen will, was vielleicht ein etwas akademischer Ansatz ist, aber wenn man das vergleichen will mit, sagen wir mal, was ist in den USA gerade los, stimmungsmäßig, da kommt sehr wenig Fußballbegeisterung auf. Und es ist nur ein für mich wieder mal überraschendes Detail gewesen. Das habe ich auch dann irgendwo auf Blue Sky vermerkt. Die Amerikaner können noch immer nicht im Stadion begeisternd ihre Mannschaft anfeuern. Die klatschen artig, die wedeln mit Fähnchen rum und weiß ich nicht, was die sonst noch so machen. Vielleicht sind sie auch mit ihren iPhones beschäftigt. Also wir sind in einem Land, in dem wir eigentlich auch eine unterentwickelte oder nicht ausentwickelte Fußball-Emphase und Euphorie haben. Und klar, wenn die amerikanische Mannschaft dann auch vielleicht doch mal noch gewinnt, dann gibt es vielleicht auch Rückenwind. Aber das, was hier passieren wird, wird wahrscheinlich von all den Leuten, die hier als eingewanderte Minderheiten mit Identifikation ihrer Heimatländer getragen werden. Also die aus den klassischen Einwanderer-Clustern kommen, die werden halt ihre Mannschaften unterstützen und das wird sicherlich am Anfang, gerade in der ersten Runde, das Bild bunter machen und interessanter machen. Und da kann man also auf Namen wie Jordanien oder Iran müssen wir noch separat drüber reden, aber was haben wir noch? Wir haben Curaçao, wir haben Haiti, wir haben Jamaika. Also wir haben jede Menge Länder, die, habe ich schon Usbekistan erwähnt? Ja gut. Also wir haben also, da haben wir überall so Einwanderercluster und da kommen genug Fans her, die wollen endlich mal ihre Mannschaft erleben und das wird sicherlich auch rund um die Spiele und rund um die Stadien und in den Städten, die ja nun nicht unbedingt da sind, wo die Stadien sind. Aber es wird sich irgendwie auswirken und darauf bin ich auch gespannt, weil das macht dann auch irgendwas aus. Weil die Behauptung ist ja, dass das eine riesige WM ist, um den Fußball in anderen Teilen der Welt zu unterstützen. Und ich warte natürlich auch gespannt auf den Beweis, aber da könnte was kommen.
Ich wollte einmal ganz kurz einhaken, weil ich es so interessant finde, weil auf Vereinsbasis in den USA gibt's ja schon diese Fankultur, also und auch eine sehr links geprägte Fankultur ja eigentlich. Also ich glaube, da gab's auch gerade in der WM-Vorschau von den 11 Freunden einen Artikel darüber, beispielsweise bei Vereinen wie LA Galaxy, wo ja die Stadt, aber eben dadurch auch der Verein und die ZuschauerInnen da eben auch durchaus migrantisch geprägt sind. Für die ist es halt schon immer ein Thema und die sind auch hochpolitisch und glaube gerade deshalb, dass sie dann eben aber eben nicht zu USA gehen, sondern eben Jürgen, wie du schon gesagt hast, natürlich eher zu ihren Ländern in Anführungsstrichen. Aber da sieht man eben ja fast so ein bisschen auch, was wir, also nicht 1:1, aber in Deutschland so beobachten, da wo Ultraszenen hier in Deutschland sehr politisch sind, auf Vereinsstruktur, sowas hat man ja einfach auf Länderebene, also dann gar nicht so.
Also in den USA haben wir natürlich also die Anhänger, die Kernanhängerschaft von Fußball, die sich auch über die Liga, die MLS auch ein bisschen irgendwie eingesammelt worden ist. Die ist eine andere, die hat einen anderen Haltungshintergrund. Die hassen auch oder die mögen nicht die anderen großen Sportarten. Die Ausschlussmenge aus dem anderen, die definieren sich auch anders, weil sie das Spiel auch intellektuell anders aufladen können. Und so auch die Begeisterung für die Ligen im Ausland, also speziell jetzt die Premier League oder so, die also auch ja hier fernsehmäßig gut erfasst werden, das hilft auch dazu, dieses Anderssein, dieses Alternativkonzept. Aber ich würde also mit dem Wort links hier in diesem Land unglaublich vorsichtig sein. Was immer wir da einsortieren wollen, das ist ein riesiges eine Gemengelage. Und zum meinem Begriff von links fehlen hier jede Menge Ingredienzien, vernünftige Gewerkschaften, politische Parteien, die das auch sagen und immer propagieren. Ne?
Also es war so ein bisschen gerade im der ganzen Ice Raids quasi, dass da natürlich schon eben, weil zum Beispiel, ich glaube, die Ultras und Galaxy einfach gesagt haben, uns wurden halt einfach Mitglieder von Ice abgeholt und so und dadurch natürlich auch nochmal politischer, wo man sagen würde, es ist natürlich schon eher ein linkeres, linksliberales Spektrum, aber ist natürlich ein guter Punkt. Also ist eine andere Definition von links. Ja, klar.
Nein, also was an mir hier fehlt, und ich bin ja schon einige Jahre hier, ist wirklich eine klarere Begrifflichkeit. Ja, es ist durchaus redlich, also mit dieser Begrifflichkeit aus Deutschland erstmal zu arbeiten, ja, und eine Vorstellung damit zu artikulieren. Aber ich finde, das sitzt dann, ja, ich will es auch jetzt gar nicht vertiefen, das ist, also von mir kommen ganz bestimmte Vokabeln nicht. Ich bin jetzt zum Beispiel, vor 2 Tagen bin ich über das Wort Dialektik gestolpert. Das hat ein Amerikaner mir entgegengetragen. Ich glaube zum ersten Mal in 20 Jahren, dass also jemand mit dem Verstand und der Begrifflichkeit umgehen kann. Also, ja, und das, dabei ist das nur ein Handwerkszeug beim Denken. Also es ist irgendwie erstmal gar nichts Politisches oder so. Ja. Aber, also ich nur als Beispiel.
Aber ich glaube, eine Sache will ich noch mal ganz kurz, ist mir noch wichtig, wenn wir sagen, es ist keine Fußballnation, es ist keine Männerfußballnation. Ne? Also der Fußball der Frauen hat ja in den USA schon einen riesigen Stellenwert. Und ich glaube, dass die Nationalspielerinnen in großen Teilen viel bekannter sind als ihre männlichen Kollegen. Also ich glaube, das sollten wir wenigstens einmal kurz erwähnt haben, dass es durchaus mit Blick auf die Frauen eine totale Fußballnation ist. Und ich hatte mit Almut Schuld, die ja auch als Expertin vor Ort sein wird, vorab gesprochen. Und die hat auch nochmal gesagt, dass das natürlich schon, also die Stadien bei den Frauen sind natürlich ganz oft ausverkauft und es gibt schon eine andere Fußballkultur, aber so dieses sich auf den Parkplätzen vorher treffen, grillen und so weiter, ne, das ist ja schon vielleicht auch so ein Happening. Aber es ist eben ganz, ganz anders als bei uns, vor allem bei den Männern.
Ja, aber auch hier haben wir wieder so eine Ausgangskonstellation, dass für Frauenmannschaftssportarten das Feld nicht so breit ist, ne? Also wie da bündelt sich schneller mal was jetzt in dem Fall auf entweder jetzt, was wir auch bei der WNBA sehen, mit dem jetzt wirklich angaloppierenden Erfolg, publikumswirksam und so weiter. Und dann gibt's halt Fußball für die Frauen und damit sind wir bei den Mannschaftssportarten dann auch schon durch, ne? Und das hilft, wenn es denn unterstützt wird und wirksam nach außen abgestrahlt wird. Dann entwickelt sich das dort stärker und darf natürlich nicht unterschlagen werden. Das ist ja ganz klar.
Da sind ja schon komplette US-Fußballverbandspräsidenten gestolpert über ihren Umgang mit den Frauen. Herzlichen Gruß an Cordero, hieß er, glaube ich. Ich habe es im anderen.
Der steht aber immer noch im Weißen Haus rum, wenn Infantino kommt. Also der ist noch nicht völlig abgearbeitet.
Was willst du mir sagen, dass ein Mann, der mal über was gestolpert ist, nicht komplett weg von der Bildfläche ist? Das ist ja krass. Was ist denn da los in den USA?
Der muss irgendwann nach dem Stolpern auch wieder aufgestanden sein oder gar nicht richtig hingefallen. Also der steht da immer.
Gibt sich diesen furchtbaren Kalenderspruch, hinfallen, aufrichten, aufstehen, Krone richten, weitergehen oder so. Also
munter putzen.
Ja, genau. Genau sowas. Ich muss übrigens sagen, als du beim Intro, Max, ich glaube, ich habe gefühlt Infantinos Stimme in den letzten 4 bis 5 Tagen öfter gehört als die Stimme meiner eigenen Mutter.
Das tut mir leid.
Mir auch.
Ich habe auch wirklich lange überlegt, wie ich dieses Intro schneide, weil es kommt jetzt natürlich auch nur die US-Perspektive vor im Intro. Aber ich habe ehrlich gesagt mehr nicht untergebracht und es gibt eben nicht diese klaren, krassen, guten Zitate von Starmer oder von Sheinbaum, also von Kanada oder Mexiko. Plus, es ist ja irgendwie eine US-WM. Natürlich haben wir nur ein Teil der Spiele in den USA, aber den überwiegenden Teil, plus eben alle, ich glaube ab Achtelfinale sind ja dann alle Spiele auch in den USA. Was, ja, also wir werden über das Zustandekommen dieser ganzen Weltmeisterschaft, da wird es nochmal eine eigene Sendung geben, auch in diesem Feed, liebe Hörerinnen und Hörer, die erscheint dann, wenn alles gut geht, in der Nacht auf Donnerstag, da werden wir das auch nochmal erklären, wie kam es eigentlich zu dieser Dreifachbewerbung der USA mit Kanada und Mexiko, aber das zeigt ja auch schon, Inga, wie schief so ein bisschen der Blick ist. Wir machen es vielleicht auch manchmal in der Außendarstellung zu Trumps WM, oder ist es dann letztlich auch Trumps WM? Wie gehst du denn damit um? Du hast ja auch schon erzählt, dass ihr jemanden in Mexiko zum Beispiel habt.
Ja, das war auch ehrlich gesagt eine bewusste Entscheidung. Ich finde auch, dass das in den letzten Monaten zu kurz kam. Also jetzt dreht sich das so ein bisschen, habe ich den Eindruck, dass auch viel über die mexikanischen Proteste gesprochen wird, über die ganze Lage dort vor Ort. Aber ja, ich würde dir total zustimmen, dass das auf jeden Fall zu kurz kommt. Und es liegt natürlich daran, dass Trump das zu seiner WM versucht zu machen oder macht und einfach das durchgespielt hat, ne? Dieses sich ständige Präsentieren, dieses Lautsein, dieses Raum einnehmen und so weiter. Ich glaube, er nimmt halt den anderen beiden Gastgeberländern auch total den Raum. Und man muss ja auch sagen, ich glaube, vor ein paar Jahren hätte die WM natürlich auch ein ganz ganz anderen Vibe gehabt, weil die Beziehung zwischen Mexiko, Kanada und USA einfach auch eine ganz, ganz andere war. Aber mittlerweile, es ist ja eigentlich absurd, also bei allem, was zwischen Mexiko und USA auf politischer Ebene in den letzten Monaten vorgefallen ist, ehrlich gesagt auch was zwischen den USA und Kanada vorgefallen ist politisch, also jetzt von einer Einheit, von einer grenzübergreifenden harmonischen WM zu sprechen, ist ja absurd, wenn man sich die aktuelle Weltlage anguckt. Natürlich nicht nur mit Blick auf die drei Länder, aber da ganz besonders.
Es wurde ja mal proklamiert, ich glaube, die Washington Post hat es so genannt, die muss man jetzt auch nicht immer zitieren, aber an dem Punkt passt mir es jetzt mal ganz gut in meine eigene Agenda. Der NAFTA World Cup habe damals gewonnen, haben sie geschrieben, eben als 2018 die WM eben an diese drei Länder vergeben wurde, eben mit Bezug auf das Freihandelsabkommen, das es seit 1994 zwischen den USA, Kanada und Mexiko gibt. Und gleich da gibt's aber schon einen ganz, ganz entscheidenden Termin. Also ich weiß nicht, Jürgen, ob du dir auch schon den 1. Juli rot markiert hast im Kalender, denn dann müssen die Handelsminister darüber entscheiden, ob dieses Abkommen verlängert wird, dann auf 16 Jahre oder ob es ab dann jährlich neu verhandelt werden muss. Natürlich laufen die Vorverhandlungen schon, aber die Positionen sind da wirklich sehr unterschiedlich. Und allein an dieser kurzen Zeitspanne von 2018, wo eben die NAFTA zwar schon, dieses Abkommen wurde immer schon wieder auch mal kritisch hinterfragt, auch von Barack Obama zum Beispiel im Präsidentschaftswahlkampf damals. Aber was allein innerhalb dieser 8 Jahre von 2018 bis jetzt passiert ist, auch eben mit der Sichtweise auf dieses Abkommen, das inzwischen anders heißt, aber eben daraus hervorgegangen ist, das zeigt schon, wie sich allein die Beziehung dieser drei Länder verändert hat.
Ja, also fangen wir mit dem Namen an. Das heißt jetzt CUSMA, also eine Abkürzung von Canada, USA und Mexico Agreement. Und diese Ereignisse laufen nicht so schnell, nicht mal so wie so ein langer, wie so eine lange Weltmeisterschaft, die 5 Wochen dauert. Das wird sehr, sehr lange dauern. Deshalb habe ich mir auch den 1. Juli nicht irgendwie vorgemerkt. Das beginnt vielleicht etwas konkreter zu werden in diese Gespräche, aber da gibt es so viele Variablen. Wichtig ist, was Inga jetzt schon angedeutet hat. Also diese Grundstimmung ist einfach weg. Das, was vielleicht mal partnerschaftlich gedacht war von den Verbänden selber, wird halt nicht umgesetzt. Unter anderem sind die ausrichtenden Verbände unglaublich schwach, wenn es darum geht, die FIFA selber unter Kontrolle zu haben, und dann sind sie auch unglaublich schwach, wenn es darum geht, politische Kraftfelder zu beeinflussen. Und damit haben wir also einen Teil unseres Eindrucks. Wenn alle drei Mannschaften wirklich gute Fußballmannschaften stellen könnten, wenn alle drei Länder, dann wäre das auch nochmal interessanter. Also zum Beispiel, wenn man es mit Eishockey vergleicht, wo wir jetzt wirklich die USA und Kanada als sehr starke Rivalen begreifen können im internationalen Eishockey, zumindest wenn die Besten zugelassen werden, wie bei den Olympischen Spielen oder im letzten Jahr bei diesem Vierländerturnier. Da merkt man dann, dass das, was also aus der Politik kommt, dann auch wirklich im Sport mit ankommt, ein Echo entwickelt. Das kann man hier so nicht erkennen. Also Ich würde auf andere Konstellationen tippen, also USA und Iran, ne, ist also eine andere Hausnummer, wenn es um Spannung und aufgeladen und auch sicherlich Hass und also starke Emotionen geht. Schade eigentlich, weil wenn man schon drei Länder hat, die das also wie so ein Blumenbouquet irgendwie auffächern könnten, dann würde man sich auch da was Interessantes wünschen. Aber die Kanadier zum Beispiel, man merkt völlig, da gibt's also ein Loblied auf Montreal, so nach dem Motto, gut, dass ihr wenigstens nicht so bescheuert wart, euch dafür zu bewerben. Es gibt auch inzwischen die ersten Kassenstürze, also aus Kanada. Mhm. Das ist eine etwas offenere, wenn es darum geht, die Beteiligung der Menschen an der Politik geht, eine etwas offenere Kultur. Und da hat man also jetzt schon ausgerechnet, was die Bundesebene und die Kommunen, was die in Vancouver und Toronto, was die ausschütten werden und im Grunde draufsetzen für diese WM, um für die Ehre in der Vorrunde und in der frühen Phase mit dabei zu sein. Also es ist eine Fehlkalkulation, und ich glaube, das Publikum weiß das auch.
Mhm. Und gleichzeitig ist es so, es ist gerade FIFA-Land, also diese drei Länder, was eben auch dieses Turnier angeht. Ich habe gelesen in einem Artikel, dass die Verbände gar nicht mehr so sehr miteinander kommunizieren, sondern alle kommunizieren mit der FIFA. Die FIFA hat sich überall reingedrückt. Wollt ihr mal schätzen, wie viele Mitarbeitende der FIFA während des Turniers in den drei Ländern sein werden? Eva, du hast schon so geguckt, als hättest du richtig Lust auf ein kleines Chatspiel.
Ja, total. Also pro Land oder insgesamt? Ich habe keine Ahnung, wie viele Mitarbeiter die FIFA überhaupt hat. Das ist wirklich schwierig. Das
sagt die FIFA auch nicht so gern.
Also ohne die freiwilligen Helfer.
Ohne die freiwilligen Helfer, ja klar. Ja. Sonst wären wir irgendwie bei 80.000 oder irgendwie so.
Ja, keine Ahnung, 200?
Nein. Ja.
Boah, ich bin halt ganz schlecht mit Zahlen. Ich muss sagen, irgendwie sind für mich Zahlen immer sowas ganz Abstraktes. Selbst wenn es so um Einwohnerzahlen geht, dann bin ich manchmal wirklich so ganz peinlich lost, weil es irgendwie das so abstrakt ist. Aber ich würde sagen, es sind schon auf jeden Fall, also eher mehrere Tausend, oder?
Mhm. Jürgen, hast du eine Idee?
Ja. Also ich habe die Zahl irgendwann mal gesehen, aber mir nicht gemerkt. Ich bin bei Inge.
Es sollen, also aktuell sollen es 2.000 sein und zum Turnier dann 4.000 Mitarbeitende.
Ich habe einfach nur eine Null vergessen. Mann,
das meine
ich mit abstrakten Zahlen. Das ist ein Folgefehler, wirklich.
Ich werde das Weihnachtsgeschenk einpacken. Nullen für Eva.
Also, es ist sowieso kein Fehler, denn das Chatspiel funktioniert ja auch nur, wenn ihr daneben liegt. Ansonsten macht ja gar keinen Spaß auch beim Zuhören. Deswegen hast du alles richtig gemacht, Eva. Nichts anderes habe ich auch erwartet.
Leute, die meine Tabellentipps kennen, die erwarten auch nichts anderes von
Ja, okay,
mir.
Das ist fair. Dann wundern Sie sich aber auch, dass ich hier gerade schon einen geraden Satz herausgebracht habe. Aber wir haben ja jetzt quasi schon so ein bisschen um das Drumherum gesprochen und Jürgen hat ja auch schon eingeleitet, viel der Stimmung könnte dann gar nicht so sehr von den US-Fans und den anderen Fans kommen, sondern vor allem von Fans anderer Länder, die entweder in die USA einreisen oder eben vor Ort in großen Communities leben. Also in Los Angeles zum Beispiel ist eine sehr, sehr große iranische Community und der Iran wird dort auch zwei seiner drei Gruppenspiele austragen. Aber Jürgen, da sind wir ja schon beim ersten großen Thema der vergangenen Tage gelandet, nämlich es ist gar nicht so klar, ob eben alle Teams, alle Fans einreisen können. Wir hatten so einzelne prominentere Fälle von einzelnen Spielern, also Breel Embolo und Atakan Karasor hatten beide wegen noch vorangegangener Ermittlungsverfahren gegen sie erstmal tagelang die Ungewissheit einzureisen. Karasor wurde dann gar nicht für die Türkei nominiert, da hat es sich dann automatisch erledigt. Aber Jürgen, wir haben natürlich auch eben prominentere Fälle, unter anderem eben auch den Iran. Also war das auch für dich bisher so das wichtigste Thema dieser WM?
Ich weiß nicht, weil das ist jetzt wieder mein Kopf hier. Also das, was nicht stattfindet, das finde ich auch wichtig. Also nicht nur das, was stattfindet. Ja? Also das, was alles nicht demokratisch ist, was nicht von unten hochkommt, was nicht der Idee von attraktivem Fußball gespielt, von vielen verschiedenen Kulturen und so weiter widerspiegelt. Was also alles in diese merkantile Vermarktungsdenke reinwandert, als sei der Kommerz die Marke, an der man ableiten könnte, was erfolgreich guter Fußball ist oder das Beautiful Game, wie wir hier sagen. Deshalb tue ich mich schwer mit einer vernünftigen Antwort. Also ich, klar, wenn wir das Schlagzeilengewitter der letzten Wochen oder so nehmen, dann kann man ganz schnell auf bestimmte Stichpunkte kommen. Ich habe das auch in einem Artikel am Wochenende in der FAZ versucht, so zusammenzutragen, wie das und die Überschrift im Artikel. Und Inga kann dann gleich noch was zu der Überschrift sagen. Willkommen im schlechte Laune-Land. Also in dem Text mehr zusammenfassend, ja, warum, wieso, weshalb. Also klar, ich will hier nicht deinen Fahrplan umwerfen. Wir sollten auf jeden Fall über alles reden, was wir schon auch mal angetextet bekommen haben. Über Schlagzeilen, über Berichterstattung und so weiter. Und nicht nur über das, was fehlt. Aber das war mein Hinweis. Inga, zur Überschrift, das finde ich nur interessant, dass du da sofort aufgemerkt hast.
Deutschland ist das schlechte Launeland. Wenn man in Berlin wohnt, so wie ich das tue, dann hat man den Eindruck, Deutschland ist das schlechte Launeland. Keine Fanmeile, kein Bock auf Olympia. Hier herrscht immer schlechte Laune.
Du, es gibt genügend Leute, die genau das auch dem Rasenfunk vorwerfen. Warum haben wir noch nicht über Neuer gegen Braumann geredet, in natürlich fantastischer Laune, sondern machen eben dann diese Themen. Aber dann, ich finde den Hinweis von dir sehr richtig, Jürgen. Ich würde da gerne am Schluss dann eben nochmal drauf kommen, wenn wir so ein bisschen so unsere Themen beackert haben. Was ist jetzt eigentlich die Leerstelle, die wir hier alle gelassen haben, weil wir alle haben da ja blinde Flecken. Inga, ich weiß, dass ihr euch damit ja auch sehr beschäftigt habt. Wie bewertest du denn dieses Thema und was sind da für dich die wichtigen Dinge, die man einfach mitbekommen haben muss?
Also ich glaube, man muss sich einfach mal vor Augen halten, diese ganze Situation, ne? Also da ist ein Gastgeberland, was ein Teilnehmerland angegriffen hat und das Teilnehmerland hat andere Teilnehmerländer angegriffen. Also das ist so, ne, die Kulisse, vor der quasi diese WM stattfindet und die wirkt sich natürlich jetzt auch massiv auf das Turnier aus. Und ich finde, wie lange herausgezögert wurde, wie es um die Visumsanträge der iranischen Spieler steht, was für Spielchen da gespielt wurden, ne? Wie oft der Iran gesagt hat, wir nehmen nicht teil, Trump gesagt hat, ihr dürft nicht kommen. Also über wie viele Monate sich diese ganze Debatte schon zieht, die am Ende, also das ist so meine Perspektive, auch ein bisschen eine Scheindebatte oder sicherlich große Machtspielchen auch der beiden Länder waren. Ich denke, im Endeffekt stand eigentlich nie zur Debatte ernsthaft, ob der Iran jetzt wirklich daran teilnimmt oder nicht, weil ich glaube, dass gerade Infantino und die FIFA auf jeden Fall das sichergestellt hätten, dass da so wenig, also ja, in dieser Kulisse nicht noch mehr Politik mit reinfließt. Aber ja, ich finde diese ganze Vorgeschichte schon ziemlich heftig und jetzt ist die auch immer noch nicht vorbei. Also was ich ganz relevant finde, ist, dass der Iran, die iranische Nationalmannschaft, ja jetzt in Mexiko untergebracht wird, anders als es ursprünglich geplant war. Eigentlich sollte die ja in Arizona, in den USA, sich aufhalten. Und es wurde jetzt eben wirklich sehr kurzfristig entschieden, was sicherlich auch für die Mannschaft eine gewisse Belastung ist, mit Reisestrapazen einhergeht. Und was, finde ich, der Peak ist, ist, dass die iranische Nationalmannschaft ja immer nur für einen Tag in die USA reisen darf. Und teilweise finden die Spiele irgendwie nach Ortszeit um 20 Uhr abends statt. So, dann ist 22 Uhr oder ein bisschen später Schluss mit den Trinkpausen. Und dann müssen sie innerhalb kürzester Zeit dieses Land wieder verlassen. Also es ist irgendwie echt ein Wahnsinn. Und ja, wie gesagt, da spielt ja schon auch, würde ich sagen, Schikane eine Rolle und Spielchen, Machtspielchen und ein Aufbäumen beider Länder, die irgendwie zeigen wollen, wie viel Macht sie da jetzt haben.
Hm. Was ich sehr interessanter finde, ist, dass ja laut FIFA-Statuten oder Regularien aber die Pressekonferenz für ein Spiel am Vorabend am Austragungsort stattfinden muss. Eigentlich. Und das wird ja eigentlich ganz witzig werden. Also witzig in Anführungszeichen, weil Inga, ergänzend zu dem, was du gesagt hast, dass du eigentlich nie davon ausgegangen bist, dass diese Teilnahme irgendwie in Frage gestellt wird, wird da ja trotzdem aber spannend, inwiefern kann dann die FIFA da irgendwie nochmal reingrätschen. Es gab dann nämlich auch unterschiedliche Aussagen. Also erst hieß es, glaube ich, auch von einem iranischen Sprecher, dass man vom ersten Spiel einen Tag vorher anreisen darf und dann bei den späteren Spielen zwei Tage vorher. Und jetzt wurde es eben nochmal korrigiert auf diese Anreise am Tag und Abreise am gleichen Tag. Und ich glaube schon, also dafür ist die Zeit jetzt einfach enorm kurz, um das jetzt irgendwie noch zu regeln, weil sie ja auch gestern am Sonntag erst in Tijuana gelandet sind. Also das wird, glaube ich, uns auch schon noch ein bisschen begleiten.
Ich würde gerne an der Stelle was einbauen, weil mir das gerade erst aufgefallen ist mit den letzten Entwicklungen und den letzten Tagen, dass wir haben da eingebaute eurozentrische Brille und wenn man jetzt, also wie ich, in den USA lebt, hat man natürlich auch nochmal eine zweite Brille, die USA-zentrische Brille. Was da mit Afrika innerhalb der FIFA nicht passiert, wo die FIFA nicht dabei ist, wo sie nicht unterstützt, das war für mich so ein bisschen frisches, das kam mir so neu über den Weg. Und dann, wenn man sich damit beschäftigt, dann merkt man plötzlich, hey, du hast einfach nur gepennt. Da sind Sachen gelaufen, wie zum Beispiel die politische Entscheidung von Trump und seinen Legionären, weiße Südafrikaner, sogenannte Afrikaner, als Flüchtlinge ins Land zu holen. Und das mit der absurden Begründung, dass die also alle völlig misshandelt werden in Südafrika, woraufhin es vor einem Jahr eine riesige Kontroverse gab, die wir auch alle nicht so richtig mitbekommen haben, dass sie den damaligen südafrikanischen Botschafter rausgeschmissen haben aus Washington und dass sie also ein Jahr lang überhaupt keine diplomatischen Beziehungen hatten. Die sind jetzt erst gerade kurz vorher wieder aufgefrischt worden. Und wenn man dann weiß, dass es Probleme gab mit den Visa, mit den Wiesen, das gehört in den Kontext. Und das habe ich auch mir mühsam erarbeiten müssen. Das klang dann so, als ob die Südafrikaner zu doof sind, irgendwie ein Visum in der Botschaft oder im Konsulat zu besorgen. Das ist natürlich alles nicht wahr. Und die Südafrikaner beschäftigt das auch sehr, aber sie sind auch, geben auch keine, also die Regierung und so gehen auch keine, nehmen nicht wirklich Stellung. Und diese Form der dieses Kolonialismus-Konzepts, da müsste die FIFA vertreten, durch Infantino, wen auch immer, ja, müsste da einsteigen und tut es nicht und findet nur so halbseidene Lösungen, wie jetzt, also im Fall von Iran, und schluckt das alles oder so. Also das wollte ich nur einbauen. Ja, ist relativ frisch alles.
Ja, ergänzend dazu, wir haben jetzt viel über ja die Spielerseite gesprochen, aber das trifft dann, ich gehe da jetzt aber schon mal drüber, natürlich eben auch die Fans. Da gab es einen Artikel von der BBC, die haben unter anderem auch mit einem irakischen Fan gesprochen, aber eben auch mit einem Fanclub von der Elfenbeinküste, die eigentlich immer eine Delegation zur WM geschickt haben und es dieses Jahr eben nicht machen, weil die Einschränkungen eben für afrikanische Länder so hoch sind. Also der wird eben auch zitiert mit dem Satz, no European country has faced this kind of restriction, why Africa? Mhm. Beispielsweise. Und also generell sind die Kosten auch viel höher. Also ich glaube, man muss so Deposits in Höhe von ja 13.000 Euro hinterlegen, wenn man aus Algerien, Kap Verde, Elfenbeinküste, Senegal und Tunesien kommt. Also wenn man eben gültige Tickets hat und da kommt dann
das
eben auch
noch... Das ist
wie
so eine Art Kaution, muss man kurz erklären. Genau. Bei der Einreise musst du es hinterlegen, ja, damit du auch ausreist. Also es,
genau. Ja. Genau, und man muss halt zum Beispiel, wenn man aus dem Senegal oder der Elfenbeinküste kommt, muss man diese Visa schon vor Dezember gehabt haben. Wenn wir nochmal überlegen, wann die Ticketverkäufe überhaupt gestartet haben, das war im Oktober, kommen wir später ja auch nochmal zu sprechen, ist es ja natürlich auch eine sehr, sehr enge Zeit. Und ja, zum Beispiel wurde auch letztes Jahr ein Trainingslager des senegalesischen Frauenbasketballnationalteams abgesagt wegen der Visa-Restriktion. Und wenn man mal auf die Rejection Rate, also die Ablehnungsrate, guckt von Oktober 2024 bis September 2025, also vor Start der Ticketvergabe, aber dann liegt zum Beispiel der Senegal mit über 70% von Ablehnung ganz weit oben und generell danach Ghana und Demokratische Republik Kongo. Also das ist eben genau das, was bisher untergegangen wird. Nur der Vollständigkeit halber, es gibt in Kanada zwar keine speziellen Einreiseverbote für Länder, aber eben für afrikanische Länder schon aufgrund offiziell des Ebola-Ausbruchs. Da, genau. Und zum Beispiel Kap Verde wird auch ausgeschlossen, quasi, weil man für den Visa, fürs Visa biometrische Daten braucht und diese, ja, da gibt's einfach nicht, genauso wie im Iran, die Räumlichkeiten für diese biometrischen Daten, die man beim Visum beantragen muss oder machen muss, hinterlegen muss.
Es gibt auch zwei Namen dazu, die man nennen kann, an denen man das personalisieren kann, diese Probleme. Ayman Hussein vom Irak, das ist derjenige, der auch den Irak zur WM geschossen hat. Der wurde bei der Einreise in die USA fast 7 Stunden festgehalten. Nach dem, was man bisher weiß, wurde auch mehrmals ihm sein Handy entwendet. Und der Teamfotograf, der wurde sogar 10 Stunden festgehalten bei der Einreise und dann wieder zurückgeschickt. Also dessen Einreise hat nicht geklappt. Und ebenso ist es bei Omar Artan, das ist ein Schiedsrichter aus Somalia, weil Somalia auf der Ban-Liste von Donald Trump steht, also eben eigentlich gar nicht einreisen darf, wurde er sogar extra mit einem Diplomatenpass ausgestattet, aber selbst das hat nicht geklappt. Er durfte nicht einreisen, er wurde wieder zurückgeschickt, ist nicht ins Land gekommen und das ist ein auch nicht unbekannter Schiedsrichter in Afrika. Er war 2025 Schiedsrichter des Jahres. Also wir sprechen hier nicht über irgendwelche Menschen. Aber bei uns sind diese Geschichten tatsächlich nicht so laut gewesen, wie vielleicht dann manche andere, über die wir jetzt schon eingangs hier gesprochen haben. Jürgen, du hattest noch aufgezeigt.
Nee, das war mehr, weil ich wollte das unterstützen, was du gerade gesagt hast, dass wir hier in dem Fall, besonderer Fall von einem qualifizierten Mitwirkenden dieser. Also wenn wir die Mannschaften, die Betreuer und die Offiziellen und so, ne, die müssten eigentlich alle im Austragungsland antreten dürfen. Wenn nicht, versagt die FIFA Und die versagt zwar nur an diesen bröckelnden Enden, der massive GAU ist irgendwie noch nicht passiert. Aber ich hoffe, ich kann das jetzt mal an der Stelle noch reinwerfen. Wenn da gestreikt wird in Los Angeles, dass das Personal des Stadions, in dem da so ganz viele Spiele stattfinden, sagen, wir ziehen hier den Stecker raus, dann nähern wir uns dieser GAU Konzept, diesem GAU-Konzept ein bisschen, ja, weil dann wird inneramerikanischer Protest wird auch Teil dieser Erfahrung, dieser WM, dieser Ausgabe dieser WM. Also mal gucken. Also das weiß ich nicht. Gell? Ich sitze nicht da, ich habe mit niemandem geredet, aber die haben also mit einer hohen Prozentzahl, also die haben abgestimmt über Streik, möglichen Streik, mit einer hohen Prozentzahl von über 90% haben sie diesen Arbeitskampf erstmal sich auf die Fahne geschrieben. Mal gucken, wie es ausgeht. Vielleicht gibt's ja, ich habe auch nicht genau verstanden, um was es geht. Wahrscheinlich geht's um Bezahlung und Behandlung dieser Menschen, die da arbeiten. Und wenn man denen dann rechtzeitig noch ein bisschen was aufs Konto schiebt oder so, dann werden die vielleicht auch wieder beruhigt sein. Aber
ja, es ist so ein Mittelding. Also bei diesem Streik, vielleicht kommen wir da später nochmal kurz drauf, aber es geht auch darum, dass die Arbeitenden, die Beschäftigten im Stadion, das sind 2000, das Recht haben wollen, sollte ICE, also die Immigrationsbehörde, in Anführungszeichen, dort eben tatsächlich auch Festnahmen oder Kontrollen durchführen, dass sie dann ihren Arbeitsplatz verlassen dürfen. Unter anderem darum geht's auch. Also da verbinden sich auch ökonomische und andere innenpolitische Aspekte. Aber lasst man nochmal kurz bei der Einreise eben von eben zum Beispiel dem Schiedsrichter des Jahres Afrikas 2025 bleiben. Also wir stellen uns einfach mal vor, das wäre der Schiedsrichter des Jahres in Europa 2025. Was wäre dann hier los? Aber genau dieser Aufschrei bleibt aus wahrscheinlich Gründen, die man sich auch denken kann, nämlich dem Eurozentrismus, dem wir alle erliegen, dann aus. Gleichzeitig, Inga, zeigt sich aber ja gerade bei den afrikanischen Staaten auch die ganze Wirkmacht der Travel Bans, also der Einreisebestimmungen und eben Verbote, die die Regierung Donald Trump ausgesprochen hat. Jürgen hat die absurden Zahlen schon angedeutet. Also es gibt generell eine Obergrenze von 125.000 Menschen, die pro Jahr migrieren dürfen in die USA. Das wurde schon vor einigen Jahren so festgelegt. In den bisherigen Monaten 2026 waren es 6.668 Menschen, die tatsächlich legal eingewandert sind in die USA. 3 davon waren nicht weiße Südafrikaner. Alle anderen sämtlich aus dieser Bevölkerungsgruppe. Also wir reden hier eigentlich über eine absurde Situation.
Ja, und es war absehbar. Also jetzt, alle sind so aufgeregt auf einmal über die Visumsanträge, aber es war ja absehbar. Es ist seit Monaten klar oder seit Jahren mittlerweile, dass irgendwie, ich glaube, mehr als jedes dritte WM-Land wird davon betroffen sein. Ne? Also durch diese ganzen Dekrete, die Donald Trump erlassen hat, hätte man damit rechnen müssen. Und ich glaube, man muss auch immer damit rechnen, dass dahinter politisches Kalkül steht. Also Jürgen hat diese Südafrika-Lage schon angesprochen. Ich erinnere ans letzte Jahr, als diese Krise zwischen USA und Südafrika immer tiefer ging und plötzlich da ein sogenannter weißer Genozid von Trump vorgeworfen wurde. Oder er auch das von Südafrika ausgerichtete G20-Treffen boykottiert hat. Also man muss bei Trump ja immer damit rechnen, dass da irgendwelche persönlichen, politischen Beweggründe dahinter stehen, wenn er jetzt da die südafrikanische Nationalmannschaft so demütigt oder in der die Einreise so erschwert ohne triftige Gründe.
Ja, und gleichzeitig stehen da auch aktuellste Entwicklungen noch dahinter. Das ist bisher noch nicht offiziell, aber aus internen Memos hat die Associated Press herausgefunden, dass wohl 20 der insgesamt 50, nee, Entschuldigung, also von 50 Botschaften, bei denen man aktuell überhaupt Visen beantragen kann auf dem afrikanischen Kontinent, sollen 30 geschlossen werden in den nächsten Wochen und Monaten. Das heißt, wir kommen runter auf eine Zahl von 20 und das ist Teil einer größeren Politik. Also 29 afrikanische Staaten sind von den Travel Bans, von Einreiseverboten oder erschwerten Bedingungen betroffen. Gleichzeitig ist China dankbar für jeden Kontakt, den man da knüpfen kann. Also wir erleben hier letztlich auch Geopolitik, die sich indirekt dann auswirkt, wobei man da noch nicht so ganz die Taktik von den USA erkennen kann, beziehungsweise es gibt wahrscheinlich keine, denn Donald J. Trump ist der dafür Verantwortliche und der ist jetzt nicht der große Taktierer. Aber das betrifft eben viele und auch Journalistinnen und Journalisten haben große Probleme einzureisen. Also ich werde die vielen Quellen, auf die wir uns beziehen, werde ich auch verlinken in den Shownotes, liebe Hörerinnen und Hörer. Da könnt ihr euch das nochmal genauer angucken. Aber unter anderem hat die Jerusalem Post auch eben davon geschrieben, dass afghanische, irakische, iranische und andere afrikanische Journalistinnen und Journalisten gar nicht reinkommen ins Land, um über diese WM zu berichten. Und das, obwohl Jürgen uns doch Gianni Infantino versprochen hat, dass das alles ganz einfach wird. Ich spiele mal zwei Töne ab. Eva, hör weg. Sprich lieber mit deinen Eltern. Es ist besser für dich. Ich spiele mal kurz ab, was Gianni Infantino dazu gesagt hat in diesem Jahr.
Today we announced the creation of a new FIFA Pass. The FIFA Pass is the FIFA prioritized appointment scheduling system, meaning that if a fan buys a ticket for the FIFA World Cup, he will have a prioritized access in order to get a visa to come into the United States of America. This is all part of the vision of the United States of America and of FIFA, that America welcomes the world next year at the World Cup. And we're very proud that the experience of fans coming from all over the world will be very, very special.
We will make sure definitely that all the teams, the players, the officials can come. That is clear, including, of course, family members and even fans.
Jürgen, kann es sein, dass wir Gianni Infantino nicht immer jede Silbe glauben können? Ich habe einen schlimmen Verdacht.
Ja, also jeder, der das hört und vielleicht auch sofort genug Englisch kann, um das zu verstehen, der hat Reaktionen, ja, der hat innere Reaktion. Das ist ein Hohn, ja, das ist Gaslighting, wie es im Buche steht. Das ist, der redet, also der erste Soundbite-Kampf, da war er gerade auf dem Weg oder aus dem Weißen Haus raus und hat dann also vor dem Weißen Haus in die Kameras gesprochen und dieses Ding da verkauft. Und das zweite war bei einer öffentlichen Veranstaltung erst jetzt gerade im April, wo er halt relativ, nicht kritisch, aber relativ genau angefasst wurde. Und dann kam er halt mit dieser Aussage, dass da also alles in Ordnung sein würde. Und dann gleichen wir das ab mit dem, was er tatsächlich tut. Ne? Er redet viel, wenn der Tag lang ist. Und er tut aber nicht das, ja, weil das Prinzip, das er verfolgt, ähnelt dem von Trump. Das Wichtigste an der Karriere von Infantino, das ist die Karriere von Infantino. Und alles, was dazu beitragen kann, wiedergewählt zu werden, das wird er irgendwie hinkriegen. Und bei Trump ist es ähnlich. Und bei Trump ist halt die politische Lage im Land der USA und die Widersacher und die Opposition ist halt ein Teil der jetzigen Lage. Aber in der FIFA gibt es keine Opposition. Das, was also die norwegische Präsidentin dann neulich abgegeben hat, ist also gut für die Dame, aber ich meine, wo sind die anderen Verbände, die also plötzlich anhand der jetzigen Lage in dieses Horn tuten? Und wenn ich nicht schon vor vielen, vielen Jahren über FIFA-Korruption mich ausgiebig ausgelassen hätte, würde ich jetzt anfangen. Aber ich habe es eigentlich durch. Ja, tut mir leid. Also ihr könnt da im Archiv nachschauen.
Ich verlinke die Tribünengespräche, Jürgen, die wir dazu schon geführt haben. Eva, du wolltest noch was ergänzen.
Ja, ich fand's. Ich habe, als so ein bisschen klar war, worüber wollen wir sprechen, dachte ich, okay, ich gucke jetzt erstmal nach welche unterschiedlichen Arten von Visa gibt's denn eigentlich, und dann landet man als erstes eigentlich auf der Seite des US Department of State, wo dann eben gesagt wird, hier, ja, das und das könnt, wenn ihr von den 42 Ländern aus diesem Visa Waiver Programm seid, das kostet dann übrigens so 35 €, also dieses ESTA, ne, Electronic System for Travel Authorization. Dann gibt es ja klassisch diesen B1, B2 Visa, da liegen wir dann auch schon bei 160 € und dann halt dieses, ne, Pass-Gedöns. Und dann, aber über allem schwebt ein Zitat von Donald Trump, in dem er sagt, this will be a once in a lifetime opportunity to showcase the beauty and the greatness of America and we can't wait to welcome soccer fans from all over the globe. Ich sag ja ehrlich, ich war bei Soccer Fans schon raus, aber das ist mein persönlicher Dislike, sage ich mal, aber das ist halt wirklich das über eine eine Visa-Formulierung zu packen. Das war für mich schon so, das geht so weit auseinander, jetzt mal unabhängig davon, wenn man Donald Trump kennt, aber ja, das fand ich irgendwie einigermaßen absurd, ehrlich gesagt. Und ja, das nur noch dazu.
Und das, obwohl man ja eben mit dem FIFA-Pass, also man kommt da nicht sicher rein, aber man wird priorisiert bei der Visa-Genehmigung. Das ist eben das, was Gianni Infantino da umgesetzt hat. Und Marco Rubio, der hat auch verkündet, dass man 400 mehr Beamtinnen und Beamte eingesetzt hätte, um der Nachfrage gerecht zu werden. In 80% der Länder bekäme man laut Rubio innerhalb von 60 Tagen einen Visa-Termin. Und wir werden aber jetzt dann gleich noch über Ticketvergabe und so weiter sprechen. Und da weiß man, diese 60 Tage können gar nicht reichen. Aber ich finde, Inga, dass gerade Jürgen einen ganz spannenden Punkt aufgemacht hat. Denn das eine ist ja, dass wir vielleicht gar nicht alle diese Themen mitbekommen haben und es da auch so eine gewisse Disbalance gab. Alle haben auf den Iran geguckt, weniger Journalistinnen und Journalisten nach Afrika. Das andere ist ja aber das Schweigen des DFB. Und Bernd Neuendorf, der wird nicht müde zu betonen, und das tut er jetzt schon seit 3 Jahren. Also es gab da schon den ersten internen Termin am DFB, da hat er schon diese Sprachlegung verwendet, und seitdem hören wir das in jedem Interview, dass er sagt, bei Katar habe man sich durch die Positionierung, durch die politische Positionierung aus dem Spiel genommen, und er möchte den DFB nicht aus dem Spiel nehmen. Auch deshalb, ja, sagt man jetzt im Grunde gar nichts mehr, obwohl er ja auch im FIFA-Rat, im FIFA-Council sitzt und dafür ja auch gutes Geld einstreicht in seiner Funktion. Kannst du diese Haltung des DFB nachvollziehen vor den schlechten Erfahrungen, die man 2022 in Katar gemacht hat?
Nee, natürlich überhaupt nicht, aber ich bin mittlerweile fast so ein bisschen müde, das immer und immer wieder zu sagen, weil es einfach so ein Dauerzustand geworden ist, der sich ja eher verschlimmert. Also ich meine, mit dem Mund zu halten, das war ja schon wahnsinnig lächerlich, aber jetzt einfach gar nichts mehr zu sagen, gar nicht, diese Themen komplett zu ignorieren, ist halt nochmal eine Verschlimmerung, nochmal eine also ist nochmal dramatischer irgendwie jetzt. Ich befürchte aber, dass es im Laufe des Turniers tatsächlich sich auch nicht verändern wird. Im Gegenteil, ich rechne so ein bisschen damit, dass die FIFA politischen Protest oder auch nur jeglichen Ansatz von politischem Protest noch rigoroser verfolgen wird, als es bei vergangenen Turnieren der Fall war. Vielleicht nicht nur mit Blick auf Deutschland, sondern beispielsweise auch auf Iran oder andere Mannschaften. Ja, aber ich finde das natürlich beschämend, oder schockierend, aber dass der DFB es nicht macht. Aber es ist eben nicht überraschend. Das ist eine Entwicklung, die sich jetzt seit Jahrzehnten so abzeichnet und ja, tendenziell immer schlechter wird.
Dazu auch ergänzend, ich habe im Februar, jetzt kommt ein sehr belastender Satz, auf der Spobis, Kevin Kühnert, der hat da so ein, das missverstehen Sie mich richtig, so ein Format, und da war er da zusammen mit Axel Hellmann, und Kevin Kühnert fragte eben irgendwann auch Axel Hellmann in Bezug auf die WM, damals war noch Februar in Anführungsstrichen, und was man denn, also wie das denn im DFB, DFL aussehen würde. Und Axel Hellmann sagte dann nur, ja, also sie sehen noch keine rote Linie überschritten. 3-4 Monate vorm Turnier, ne? Also, und wir erinnern uns kurz zurück, was schon im Februar 2026 alles so unterwegs war. Und ich frage mich dann halt immer, wenn man unbedingt will, dass das von den Spielern weggehalten wird, dann sollte man doch als Führungsriege sich klar irgendwie positionieren und halt dann irgendwas, also werden sie nicht machen, aber natürlich versuchen JournalistInnen und Co. irgendwas rauszubekommen und irgendeine Stellungnahme zu bekommen, einfach weil es weil Fußball einfach noch nie unpolitisch war, und es ist dann einfach, ja, sie tun sich meiner Meinung nach, also ich gehe schon mit Inga mit, ich habe auch keinen Bock mehr, es mir irgendwie zum tausendsten Mal anzuhören, was Bernd Neuendorf da von sich gibt, aber also ich verstehe es nicht, weil du dir und deinen Spielern so absolut keinen Gefallen tust.
Und ich glaube, eins muss der DFB sich wirklich bewusst machen, es ist unmöglich, an diesem Turnier unpolitisch teilzunehmen. Ne? Also wer jetzt an diesem Turnier teilnimmt, da vor Ort ist, der spielt ja zwangsläufig auf Trumps Bühne mit. Das lässt sich ja überhaupt nicht vermeiden. Und ich glaube, das muss der DFB sich, also das sollte der DFB sich mal vor Augen halten, dass es wirklich, es ist unmöglich, auf eine unpolitische Art und Weise dieses Turnier zu bestreiten.
Also ich denke, dass das Hauptproblem für uns, die wir das versuchen zu analysieren und beschreiben können und auch dingfest machen können, ist, dass das der eigentliche Mechanismus ist ganz simpel. Infantinos Versprechen, Geld rauszuhauen für Mitgliederländer oder Mitgliederverbände, und aber auch mehr Geld zu generieren, ist zumindest mit dieser WM relativ sicher, weil die Verträge, die die FIFA gemacht hat, sind ziemlich hart. Das heißt, selbst wenn die Kommunen da drauf zahlen oder die Hotelbesitzer drauf zahlen, die FIFA wird nicht drauf zahlen. Die haben ihre Fernsehrechte und die haben ihre Sponsoren und sie haben die Tickets teilweise mit viel Geld verkauft. Also solange diese Achse des Bösen funktioniert, ja, dass man über diese Geldschiene rechtfertigen kann, dass man doppelte Moral oder vielleicht sogar dreifache Moral an den Tag legen kann, ohne Konsequenzen, sind eigentlich alle, die wie wir darüber nachdenken, das kritisieren, in der ganz schwachen Position. Und das ist keine Verteidigung für das, was der DFB jetzt gerade macht, sondern das ist einfach nur der Versuch, auf die nächste Ebene zu gucken und zu sagen, okay, diese Geldschleuder muss wahrscheinlich, genauso wie Trumps Wirtschaftspolitik für den Arsch ist, und andere Sachen, die der macht, einfach nicht funktionieren. Ich meine, der Mann ist ein Bankrotteur. Das ist er seit 40 oder 50 Jahren. Das müssen die begreifen, die glauben, dieses System sei zumindest, was den Teil angeht, in Ordnung. Dass das auch irgendwann kostet und nicht nur irgendwie bringt.
Ja, gleichzeitig frage ich mich aber, also der DFB will sich nicht aus dem Spiel nehmen, was ja bedeutet, er will das Spiel mitspielen. Und dann ist ja schon die Frage, an welchem Punkt möchte man da mal einen Kontrapunkt setzen? Und man muss das jetzt nicht gleichsetzen mit Argentinien 78, das wäre auch völlig falsch, weil da haben wir von der Militärjunta gesprochen und der Fall der Studentin Elisabeth Käsemann im Jahr davor, die eben entführt und ermordet wurde und ziemlich sicher mit einem Eingreifen des DFB hätte gerettet werden können, so wie es nämlich der englischen Mitstudentin, die auch entführt wurde, dann passiert ist, unmittelbar rund um ein Länderspiel, das da stattfand, ein Freundschaftsspiel des DFB da. Das kann eine Warnung sein, da muss man sich aber mit diesem Fall auch auskennen, um das zu wissen. Und ich wäre mir ehrlich gesagt nicht mal sicher, ob Bernd Neuendorf das schon so drauf hat. Aber die Frage ist, wir sprechen jetzt hier über einen Schiedsrichter, der nicht einreisen darf. Wir sprechen darüber, dass einem Team letztlich der sportlich gleiche Wettbewerb verwehrt wird, weil sie eben nicht dieselben Anreise- und Abreisebedingungen haben wie alle anderen Teams. Und wir sprechen ja auch nicht darüber, dass jetzt hier jemand, es muss sich ja nicht Joshua Kimmich hinstellen und muss sagen, das finde ich jetzt aber ganz doof, liebe FIFA, tun Sie was. Aber man könnte ja zum Beispiel in Europa Allianzen schmieden. Es gab ja durchaus schon mal die Zusammenarbeit verschiedenster Verbände, die sich dann geäußert haben. Und gleichzeitig stellt man sich die Frage, wofür, Bernd Neuendorf, sitzen Sie denn dann eigentlich im FIFA-Council, wenn Sie dann da sitzen und sagen, ja, aber ich kann jetzt leider nicht widersprechen, weil dann finden mich alle hier doof. Und dann passiert dasselbe wie 2022. Und hinterher wirkt sich's auch noch auf Sportliche aus. Das ist natürlich das Letzte, was wir wollen. Und da würde ich dann schon gerne mal die Frage beantwortet haben. Also wenn jetzt der Schiedsrichter des Jahres in Afrika, ich überstrapaziere diesen Punkt vielleicht ein bisschen, aber wenn der nicht einreisen darf, obwohl er einen Diplomatenpass hat, also was muss denn dann noch passieren? Muss ein ganzes Team nicht einreisen dürfen, dass man dann vielleicht mal sagt, liebe FIFA, ihr habt ja den sehr, sehr guten Draht zu Donald Trump, wollt ihr ihn nicht vielleicht mal aktivieren an dieser Stelle? Das ist schon so die Frage, die ich hier mal so in den Raum stellen wollen würde.
Also ich kann da ja nochmal Axel Hellmann zitieren, der hat damals im besagten Gespräch auch sowas gesagt, also man solle jetzt nicht auch irgendwie vom Fußball erwarten, dass er die Politik regulieren würde. Also sowas hat er quasi gesagt und auch noch ganz wilde andere Sachen.
Der hat noch nie ein WM-Spiel ausgerichtet. Da sieht er nämlich mal wieder, wie der Fußball regulieren kann.
Also ich habe bei sowas immer ein bisschen das Gefühl, dass FIFA, DFB und Co., also Fußballfans auch allgemein für naiv und einfach so hinnehmend wahrnehmen. Also und klar, ne, anhand der, wir werden gleich noch auf die Ticketanfragen kommen und so, und da werden auch wieder genug Leute hinfahren. Und ich sag auch ehrlich, natürlich ist es für mich moralisch nicht vertretbar, da hinzureisen, das sage ich ganz klar. Und ich wüsste auch nicht, was ich da sollte. Gleichzeitig kann ich zum Beispiel Fans vom Irak, die das erste, wo die diese Mannschaft das erste Mal seit 40 Jahren und überhaupt das zweite Mal in ihrer Historie überhaupt so eine WM bestreitet, ja, who am I, zu sagen, so, ja, das ist aber moralisch nicht ganz fair, ne? Aber ich glaube da halt einfach nicht dran, dass die dass irgendwer, also ich kann da auch empfehlen, diesen aktuellen Podcast vom, ich glaube, Deutschlandfunk zu hören, wo sie eben auch rund um Infantino einen Podcast gemacht haben und man einfach da nochmal merkt, wie tief diese Korruption ist. Und so, da wird einfach, ich habe da einfach kein Vertrauen, dass sich weder hier im DFB irgendwelche Allianzen bilden werden mit anderen Verbänden, weil die haben ja alle ihre eigenen Probleme auch. Also wenn man nach Spanien guckt und so. Ja, ich habe da wenig Hoffnung. Aber die Frage ist natürlich vollkommen berechtigt.
Es ist ja auch ein bisschen die Frage, wie viel Druck hat der DFB? Weil, also ich bin jetzt mal gespannt, wenn Deutschland das erste Mal spielt, aber irgendwie, also mein Eindruck ist, selbst in Katar, als dann erstmal die deutsche Nationalmannschaft gespielt hat, hat sich halt wieder diese typische Dynamik entwickelt. Alle reden über Sportliche, alle haben Bock auf die Spiele und so weiter. Also die Frage ist ja auch, wie viel Druck hat der DFB überhaupt da grundlegend was an seinem Verhalten zu ändern, da anders heranzugehen, wenn im Endeffekt dann ja doch genug Fans das belohnen, in Anführungszeichen. Ne? Und ich glaube, also weil du gesagt hast, Max, was muss denn noch passieren? Ich weiß nicht, wie es aussehen würde, wenn eine europäische Mannschaft nicht einreisen dürfte, wenn Frankreich jetzt nicht einreisen dürfte zum Beispiel. Ich glaube, alles andere ist dann genau aus einer eurozentristischen Perspektive, die wir schon hatten, vielleicht nicht bedeutungsvoll genug. Und ich glaube, es ist auch eine Gewöhnungssache leider. Also mir kommt das so ein bisschen vor wie die neue Normalität. Ne? Also nach Katar war man irgendwie ganz, ganz froh, jetzt endlich wieder in einem westlichen Land. Jetzt hat man so ein bisschen einen Realitätscheck bekommen und hat jetzt auch diese Diskussion geführt. Und ich glaube, das haben tatsächlich gar nicht so wenige als eine Art von ja neuer Normalität akzeptiert.
Also ich würde gerne noch zu dieser Hellmann-Zitat-Sache was sagen. Das ist ein Rhetoriktrick von dem Menschen. Zu sagen, der Fußball kann doch nicht irgendwie die Politik irgendwie ändern oder so. Was kann der Fußball in Form der FIFA und die Verbände, die dahinter stehen? Er kann dafür sorgen, dass sein eigenes Turnier nach den Regeln abgewickelt wird, die sie sich selber gegeben haben. Das sind bestimmte moralische Ideen, aber das sind auch ganz simple, wenn man das mal juristisch runterbrechen würde. Das sind Vertragsmodelle, wie man sowas umsetzt. Und die FIFA hat mit allen Ausrichterstädten und mit sicherlich auch auf irgendeine Art mit der Regierung, der Bundesregierung, Verträge. Da geht es zum Beispiel um die Steuerbefreiung, da geht es um alle möglichen Dinge. Da war die FIFA stark genug, Dinge auf Papier zu versiegeln und zu sagen, so, das ist unser Turnier und wir haben folgende Kriterien und wenn ihr da nicht mitmacht, dann kriegt ihr das Turnier nicht, ne? Wir reden hier, wenn Hellmann das so unwidersprochen sagt, wir reden nicht davon, dass die Politik in den USA geändert werden soll durch die Fußballer, die da auftauchen, sondern wir reden davon, dass die FIFA ihre eigenen Regeln umsetzen muss, vertreten durch die Repräsentanten wie Infantino und wie im DFB. Und wenn die sich das nicht mal auf die Fahne schreiben können, dann muss man ihnen das auch ins Stammbuch schreiben und sagen, Leute, dann ihr müsst den Job nicht haben, ihr könnt ihn auch abgeben, vielleicht an Leute, die sich mehr engagieren wollen und die mehr Energie haben oder so.
Ich wollte noch eine Sache eben ergänzend zu Inga sagen, weil du meintest von wegen ja politischer Äußerungen im Stadion, das sind ja nicht nur Vermutungen, sondern da gibt es ja seit letztem Jahr diese neuen Regularien mit einer sehr schwammigen Formulierung zu, ich glaube, was heißt das, irgendwie politischen Äußerungen oder so ähnlich, also politische und sonstige Meinungen. Also ne, das ist ja auch sehr weit gefasst und wo ich glaube in einem Artikel der SZ eben auch gefragt wurde, ja, also heißt das dann zum Beispiel, man darf korrupte Verbände nicht mehr kritisieren und weil alles ja unter diesem Deckmantel mehr gegen Rassismus zu tun. Und also die FIFA hat dann selbst auf Nachfrage gesagt, ob es für Äußerungen und Protestaktionen, die zum Beispiel eine korrupte FIFA oder Donald Trump und Co. thematisieren, Infantino, Sanktionen geben könnte. Einfach nur so, ja, das müsste man von Fall zu Fall entscheiden. Und das zeigt ja aber auch gleichzeitig, Jürgen, dass sie ja überhaupt nicht daran interessiert ist, da irgendwie das anders zu drehen, sondern sie spielt ja eben genau den Machthabern wie Trump und Co. in die Karten damit. Und natürlich einfach, weil die FIFA ja selber einfach, wie gesagt, ich empfehle sehr diesen Podcast, man schüttelt sehr, sehr häufig mit dem Kopf, gerade wenn man so die internen, mal so exklusive Inhalte hört oder so. Also dass ich wirklich noch sprachlos sein kann bei der FIFA, das hat mich tatsächlich auch noch überrascht.
Und gleichzeitig haben wir aber auch eine gewisse Ambivalenz bei diesem ganzen Thema. Das würde ich gerne als letzten Punkt hier noch mal zur Sprache stellen. Denn man kann natürlich auch argumentieren, naja gut, die USA haben ja das Recht, ihre eigene Gesetzgebung erstmal so umzusetzen, wie sie es immer machen. Wir gucken halt jetzt halt anders drauf wegen der Weltmeisterschaft. Und ehrlicherweise, das war auch der FIFA so klar. Also wenn man sich nochmal im FIFA Bid Evaluation Report, also wo eben die WM-Bewerbung von Marokko und eben von Kanada, Mexiko und den USA nebeneinander stellt, wo die bewertet wurden von einer FIFA-Delegation, da ist genau das der Punkt, der nochmal herausgestrichen wird. Und da haben beide nämlich schlecht abgeschnitten, also im Medium-Bereich. Und da steht das nämlich genau das, dass bei den USA nicht ganz klar ist, ob alle auch wirklich einreisen würden können. Also sprich, man war sich dessen schon bewusst. Und gleichzeitig gibt's jetzt aber, finde ich, eine interessante Ambivalenz, die auch zeigt, wie schwierig es ist, über solche Themen zu sprechen. Denn wenn wir nämlich zum Beispiel darüber sprechen, dass es ja ungerecht gegenüber den Sportlern aus dem Iran ist, dass sie eben ganz andere Anreise- und Abreisebedingungen haben als alle anderen Teams bei dieser WM, dann sprechen wir aber gleichzeitig über ein Team, dessen Erfolg sehr wahrscheinlich vom jetzt herrschenden Regime auch ausgenutzt wird. Also ich habe zum Beispiel einen Beitrag gelesen, da hieß es, dass wohl jedes iranische Gruppenspiel in Kinos gezeigt wird. Es gab auch schon Demonstrationen von Exil-Iranerinnen und Iranern in Los Angeles, ich habe ja vorhin davon gesprochen, wie groß die iranische Community dort auch ist, und das sah aus wie eine MAGA-Rally, weil die gesagt haben, ja genau das ist richtig, die symbolischen Vertreter dieses Regimes, die sollen hier auch gar nicht einreisen, die sollen vielleicht sogar von der Weltmeisterschaft verbannt werden. Inga, wie gehst denn du mit dieser Ambivalenz um, die man eben an diesem Fall Iran ganz gut illustrieren kann? Auf der einen Seite fordern wir Gerechtigkeit, gleichzeitig wissen wir aber, auch das wird wieder instrumentalisiert werden von einem Regime, das wir alle vier hier sicherlich nicht unterstützen wollen.
Naja, total. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Ja, es ist schwierig, damit umzugehen. Ich glaube, es hilft immer, auf diese Grautöne auch zu schauen, ne? Das ist nicht so als schwarz-weiß. Also du hast vorhin schon die iranische Diaspora, die ja in Los Angeles beispielsweise groß ist, angesprochen. Ich denke, es ist ganz wichtig, auch dahin zu schauen, wie reagiert ihr darauf? Ich denke, man kann da mit kleineren Protesten, vielleicht auch größeren Protesten, Kundgebungen und so weiter rechnen, darauf ganz genau zu schauen und ja, irgendwie diese Gleichzeitigkeiten auch so ein bisschen auszuhalten, ne? Also das, was du gerade beschrieben hast, kann ja auch stattfinden neben, oder die Kritik daran kann ja auch stattfinden neben der Kritik an der Ungleichbehandlung der verschiedenen Nationalmannschaften, und ja, dafür eben Raum zu geben. Und ich glaube, was eigentlich auch dahinter steht, was du gerade angesprochen hast, ist, das Motto dieser WM ist ja irgendwie Football unites the world, oder es wird auf jeden Fall immer betont, jeder wird willkommen sein. Also auch so ein bisschen, dann, es geht ja vor allem darum, die FIFA auf ein Versprechen festzunageln und auf eine, ne, auf ein Konzept, was ursprünglich mal mit der Grund war, warum überhaupt diese WM dort stattfindet. Also ich würde das auch gar nicht nur so moralisch sehen, sondern vor allem, ja, was ist das Versprechen der FIFA und was wird jetzt umgesetzt, oder das Versprechen der USA und was findet jetzt tatsächlich statt? Also genau, ich glaube, vielleicht diese Grautöne zu beleuchten und diese Gleichzeitigkeiten auszuhalten, weil das eine das andere auch nicht ausschließt.
Ja, und gleichzeitig ist noch, wenn man das jetzt mal kurz von der sportlichen Seite aus angeht, dieses Mammutformat. Du weißt ja gar nicht genau, wo du hingucken sollst. Also wir sind alle inzwischen auch so medienbewusst und konditioniert, dass wir also auch so bestimmte Triggerpunkte haben und sagen, okay, das sind die Favoriten oder das sind die Außenseiter, aber mit Chancen. Oder wenn man sich die deutsche Mannschaft anschaut, da sieht man eben einen Generationswechsel und eine bestimmte Spielkultur, die sich da entwickelt. Also macht es auch Spaß, denen zuzuschauen und so. Also es gibt da so viele andere Dinge, die man gar nicht richtig einordnen kann. Also diese... sind wir da schon auf der Metaebene? Ich weiß nicht. Also die Wahrnehmung dieser Veranstaltung, die findet bei mir, wenn ich jetzt nicht beruflich irgendwie ganz stark involviert bin, die findet bei mir in einer ganz eigenartigen Zone im Gehirn statt. Ich kann das gar nicht mehr richtig begreifen, was das ist. Ich bin vielleicht auch zu alt und habe auch noch Turniere mit 16 Mannschaften in Erinnerung. Und ein Turnier, da war ich nur ganz klein, da waren, glaube ich, alle vier englischen Verbände in Schweden. Alle vier englischen Verbände hatten sich qualifiziert. Wales, England, Schottland, glaube ich. Korrigiere mich, Max, und Nordirland.
Also Max ist überfragt.
Solche Bündelungen, solche Überlegungen. Ja, was ist da, wie entwickelt sich Fußball und so weiter? Das kann man hier alles irgendwie nicht zu packen kriegen. Also außer ihr seid schon weiter, weil ihr seid auch erfahrene Rasenfunk Menschen, ja, ihr habt, denkt dauernd über auch das Grundsätzliche im Fußball nach, dann helft ihr mir bitte vielleicht an dieser Stelle mal ein, ja, also ihr seht meine Hände hier, also wie kriege ich das irgendwie gepackt, was das sportlich zum Beispiel ist. Jetzt mal unabhängig, ja, wir haben ja nun auch schon relativ ausführlich über all dieses Drumherum gesprochen. Ich will mich ja irgendwie auf diese Spiele irgendwie einlassen, aber wie?
Naja, also Anpfiff und dann, es wird gepfiffen, das Spiel geht los nach einer endlosen Zeremonie vor riesigen Flaggen und dann analysierst du, dann guckst du, was machen die taktisch, dann zählt nur das Spiel. Wenn dann was Politisches außenrum passiert, okay, alles klar, nimmt man auf, kann man aber auch nach dem Abpfiff dann nochmal drüber nachdenken. So mach's ich ehrlicherweise und das, ich will das auch nochmal betonen, weil der Rasenfunk kommt auch oft so moralinsauer her, das liegt auch immer an meinen endlosen Monologen. Aber jeder und jede darf Spaß an dieser Weltmeisterschaft haben und soll auch gerne, weil das Spiel ist immer noch gut, ey, und es kann gut sein, dass ich auch Spaß daran haben werde. Ich weiß es noch nicht, aber bei mir ist es tatsächlich so, mit dem Anpfiff zählt für mich nur das Sportliche, dann gucke ich nicht drauf, was der Linksverteidiger mal politisch so gesagt hat, was ich vielleicht doof finde, sondern ich gucke erstmal nur drauf, wie er läuft und was er so macht. Und mit dem Abpfiff, dann überlege ich mir, welche anderen Dinge für mich jetzt noch eine Rolle gespielt haben. Aber so schaff's ich eigentlich dann, deswegen habe ich den Spaß an diesem Spiel immer noch nicht verloren. Ich weiß nicht, Eva, wie du es machst. Ich meine, bei dir ist es noch härter, weil du guckst Zweitliga-Fußball.
Hallo, was soll das denn jetzt heißen? Da muss ich mir wenigstens keine Gedanken machen, ob die Spieler irgendwie für ihre Nationalmannschaft ausspielen oder so und dann
ja,
verletzt.
Das ist wohl wahr, ne? Also, ja.
Nee, ich finde es so interessant, weil, also ich kann es halt nicht mehr bei so vielen Spielen. Also ich weiß nicht, mir ging's bei der EM 2024 schon so, dass ich irgendwann da das Gefühl hatte, als dann auch direkt danach wieder die Saison losging, gefühlt. Also Max, du wirst es mehr wissen, weil du guckst dir halt wirklich jeden Spieltag diese neuen Bundesliga der Männer und sieben sind inzwischen genau bei der Frauen dann. So, du hast dann noch viel mehr, aber mir ging es halt, also ich habe halt so eine Übersättigung generell und also für mich schreit halt dieses Giga-Turnier, nicht, boah, geil, noch mehr Fußball, sondern, ach du meine Güte, noch mehr Spiele. Als du mich angefragt hast, ich dachte so, oh Gott, jetzt muss ich diese ganzen Spiele gucken. So, wann soll ich das schaffen? Oder habe ich da überhaupt Lust zu? Und keine Ahnung, also ich fand es zum Beispiel auch irgendwann bei der WM der Frauen in Australien, ich wusste nicht mehr, welche Spiele ich wann gesehen habe. Und ich finde es einfach, also wenn wir wirklich nur beim rein sportlich-analytischen bleiben, ich kann überhaupt irgendwann nicht mehr zuordnen, was ich wo, wann, wie irgendwann gesehen habe. Und finde es dann deshalb total schwierig zu packen, ehrlich gesagt. Und ja, gerade, also und wenn man dann schon, bevor dieses Turnier gespielt wurde, ich glaube vor anderthalb Jahren hat Infantino gesagt, ja, wir können ja überlegen, dann das nächste Turnier mit 64 Mannschaften und so. Und dann, also das Schlimme ist ja, es macht ja nur die Gruppenphase immer größer. Also ich erzähle damit nichts Neues, aber also wenn wir uns, ne, Inga, ich gehe da mit, ich kann mit Zahlen noch erstmal relativ wenig anfangen. Aber das wird ja, also nur weil ich mehr Vereine, Teams habe, wird ja das Turnier an sich im Endkern, in diesen Endrunden, nicht groß interessanter, weil am Ende landen gefühlt da doch trotzdem immer zu 80% die gleichen Mannschaften. Mhm. Und das ist halt für mich dieses, wo ich mir, also da sehe ich diesen sportlichen, dieses sportliche Interesse irgendwie nicht so richtig hinter.
Ja, und gleichzeitig, Inga, hatten wir das ja auch schon bei der Männer-EM 2024. Da haben wir ja noch damals eine Sendung gemacht, unter anderem zum Nationalismus, der rund um EM-Spiele stattgefunden hat. Und ich finde, das war eigentlich ein super Beispiel dafür, wie unterschiedlich man auf Fußball gucken kann. Denn du konntest eben über diese Brille, ja, hätte man sich zum Beispiel darüber freuen können, wenn gewisse Teams ausscheiden, damit dieses Thema eben einfach nicht mehr so wichtig wird oder dass auch gewisse despotische bis autokratische Führungskräfte dann einen sportlichen Sieg nicht für ihre Agenda verwenden. Und trotzdem spürt man aber, wenn man dann vor allem in den Stadien ist, nicht nur die ehrliche Begeisterung, die erstmal nicht politisch motiviert sein muss, sondern einfach an diesem Sport entzündet ist und merkt es ja auch bei sich, dass man sich auch freut mal über andere Teams, die weiterkommen. Also genau da hatten wir ja eigentlich schon diese Ambivalenz auch.
Voll, und das meinte ich auch so ein bisschen mit den Gleichzeitigkeiten, ne? Also ich verstehe auch wirklich, ich habe vollstes Verständnis für jeden Menschen, der auch aufgrund der aktuellen Weltlage einfach Bock hat, sich jetzt Fußball anzugucken und ein bisschen abzuschalten. Ich verstehe das, ne? Das, also ich finde das total menschlich. Und gleichzeitig ist es eben trotzdem wichtig, da weiterhin kritisch drauf zu blicken. Und weil Eva das jetzt gerade mit den vielen Teilnehmerländern meinte, auch da kann man natürlich auf der einen Seite den ganzen Kommerz dahinter kritisieren. Man kann aber auch sagen, hey, es sind so viele afrikanische Länder wie noch nie mit dabei, was ja lange Zeit zu Recht kritisiert wurde. Also ich glaube, es lohnt halt irgendwie echt bei diesen ganzen Themen immer zweimal hinzuschauen und vielleicht auch miteinander in den aktuellen Zeiten auch nicht zu harsch zu sein, sondern das irgendwie auch, ja, wie du es gerade gesagt hast, Max, ne, auch den Leuten zuzugestehen, dass sie einfach jetzt Bock haben, Fußball zu gucken. It's okay, so.
Ja, ja, aber bitte nochmal, Inga. Ja. Mein Problem ist, und das hast du jetzt leider nicht angesprochen, ich weiß gar nicht, wo ich ansetzen soll. Ja, also ich habe ja in unserem WhatsApp-Chat schon irgendwie darauf aufmerksam gemacht, ich mache Musik, ja, ich schreibe Songs, ich produziere mit Studiomusikern und so weiter. Wenn ich das mache, da weiß ich, wo ich da hin will. Ich weiß nicht, wo ich bei dieser WM hin will.
Kannst du dich nicht treiben lassen, euch, Jürgen?
Außer mit euch jetzt, also das gibt mir noch mal ein bisschen mehr Halt. Ja. Also wirklich, also das sind richtige Menschen und die sind auch liebenswürdig und klug und da macht es Spaß, die also alle jede Woche einmal zu treffen auf diesem virtuellen Weg und ja, da werden sich schon irgendwelche Krümel irgendwie finden, so dass also dieses Hänsel und Gretel-Gefühl im Wald irgendwie vielleicht sich abarbeiten lässt. Aber jetzt im Moment, also ich, also das ist eine Einladung an Inga, aber ich wollte nur noch erklären, also im Moment ist so meine Krücke, um da reinzukommen, dass ich mich für das englische Team interessiere. Das ist so die, oder die Brücke ja, irgendwo da rein, weil da gibt's so Anhaltspunkte, wo ich sagen kann, guck mal, die müssten eigentlich, und dann haben sie einen deutschen Trainer, und der ist ja nun auch nicht gerade nicht umstritten, und ja, da gibt's so alle möglichen Dinge, wo man so ein bisschen reinbeißen kann oder so. Aber das ist möglicherweise auch eine völlige Fehleinschätzung von allem. Also Inga, ich wollte dich jetzt nicht abschneiden, sondern wirklich dich aufmuntern zu sagen, hilf mir.
Ich verstehe dich. Ich verstehe das Problem.
Wo soll ich hingucken?
Ich verstehe, das ist sehr overwhelming aktuell, wenn man sich anguckt, wie es jetzt losgeht. Aber ich glaube, wir reden ja, das Gute ist, wir reden ja in einer Woche wieder. Und ich glaube, wenn erstmal dieses Turnier angefangen hat, dann sortiert sich das vielleicht auch alles ein bisschen. Aber vielleicht sagen wir auch in zwei Wochen, ist immer noch alles overwhelming und man kann kaum folgen. Aber ich finde, so erfahrungsgemäß kristallisieren sich ja relativ schnell so ein paar Überraschungsspiele, ein paar irgendwie sympathische Nationen raus und so weiter. Vielleicht ist es auch ganz anders und wir sind immer noch in einer oder in zwei Wochen überfordert mit allem.
Ja, weiß ich nicht. Ich glaube schon, also meine persönliche Erfahrung ist, was mir persönlich fehlt, ist tatsächlich die Vorschau. Klingt jetzt paradox, weil ich mich selber dafür entschieden habe, sie nicht zu machen, aber das war einfach nur Selbstschutz, weil ich hätte diese Arbeitslast nicht stemmen können. Aber wenn du dich so in jedes Team reingräbst, dann findest du in jedem Team interessante Spieler und interessante Geschichten, Storylines, Narrative, wie auch immer du es nennen willst. Und bei den großen Nationen, da hat man diese auf dem Schirm, jetzt Lionel Messi, der könnte Miro Klose überholen mit seinem WM-Torrekord. Wir haben zwei Spieler, die jetzt ihre sechste WM spielen könnten. Wir haben den immer gleichen mexikanischen Torhüter, der einfach immer nominiert wird. Und ich habe das Gefühl, ich bin gemeinsam mit ihm alt geworden, aber einer von uns beiden ist komischerweise noch in Shape. Ich will nicht verraten, wer. Also, aber vor allem die kleinen Geschichten sind es dann eigentlich. Also ich weiß noch genau, wie ich mich in einem totalen Panama-Rabbit-Hole verloren habe. Ich glaube, 2018 müsste das gewesen sein bei der Weltmeisterschaft. Und da kannte ich dann viel zu viele von diesen Spielern, viel zu genau. Und das hilft einem natürlich. Und das ist auch ein bisschen das Traurige und ja auch das letztlich, Jürgen, was du dann auch merkst. Durch diese Vielzahl der Spiele ist es so ein bisschen random geworden, also ein bisschen zufällig, wo man eigentlich als erstes hinguckt. Und deswegen, also zumindest mir geht's so und ich habe auch den Eindruck meiner Umgebung auch, man weiß bei diesem Turnier sportlich noch gar nicht so viel. Man hat sich noch nicht eingestellt, wann sind eigentlich die Spiele. Die Anstoßzeiten sind auch komplett anders, als es mal versprochen wurde. Viel, viel schwieriger noch zu verfolgen. Und deswegen wahrscheinlich brauchen wir alle so einen Anlauf. Die England-Brücke finde ich gar nicht so schlecht. Ich bin auch einfach sehr gespannt auf alle Gastgeber, muss ich sagen. Das interessiert mich auch. Und dann wird es uns schon reingezogen haben, glaube ich.
Und sonst, Jürgen, hör dir einfach alle furchtbaren WM-Songs an und überleg, welchen du am schlimmsten findest. Und dann hast du schon mal einen Termin, ein Team, wo du hoffst, es fliegt also ganz schnell drauf.
Den ich immer noch am schlimmsten finde, obwohl mein Freund Roman wird das jetzt nicht hören, ist der, den er da zusammengekocht hat. Ich wollte ihm irgendwie helfen, den auch noch rauszubringen oder so, aber wir haben beide nicht genug Zeit gefunden, vielleicht wäre was draus geworden.
Also das heißt, du tiefst jetzt gerade einen unveröffentlichten WM-Song, Jürgen?
Genau, weil
das ist Next Level Marketing.
Leute, die nicht wissen, was ich so treibe, und denen lasse ich das auch gerne dann so mal raus.
Stark.
Also wer eine Stunde 24 durchgehalten hat, wird jetzt belohnt.
So.
Weiß ich nicht. Also wenn Max jetzt noch hinten dran noch irgendwas aus meinem Archiv musikalisch drauf schieben will.
Jürgen, du darfst mir sehr gerne zu jeder Sendung hier was schicken und ich pack das einfach hinten dran. Das ist dann das kleine Goodie für die Hörerinnen und Hörer.
Aber das wollte ich noch kurz ergänzen und sagen, ich weiß mehr über die WM-Songs der verschiedenen Länder, und durch den WM, diesen furchtbaren WM-Song von Österreich, kenne ich jetzt den österreichischen Kader. Ist doch super. Wollte ich nicht. Und es ist leider, aber ich muss sagen, also wenn es einer gewonnen hat, und das ist für mich vielleicht so, Max, du hast gesagt, Rabbit Hole, wenn es so eine Side Story gibt, das ist für mich einfach Bosnien-Herzegowina. Ich finde, als die diesen WM-Einzug klar gemacht haben, dieser Song, der irgendwie mir die ganze Zeit in den Ohren schwebt, dann ist das einfach schon eine coole Sache, und ne, das gönnt man denen auch. Und wenn man, also ich habe damals ganz viele Geschichten gesehen, auch irgendwie von Menschen aus Bosnien, die inzwischen in Deutschland leben und so, und was das für die und ihre Familien bedeutet. Und dann, ne, also ich habe ja eben gesagt, ich kann es moralisch mit mir selber nicht vereinbaren, da, also da hinreisen zu wollen oder so. Ich weiß aber auch gleichzeitig, ich bin ja schon lange Teil eines korrupten Fußballsystems, so kann ich auch verstehen, wenn jeder sagt so, ach, da ziehst du jetzt die Grenze. Also, ne, checke ich alles. Also Grautöne meinte Inga, glaube ich, eben schon ganz wichtig. Aber ja, also ich bin auch gespannt, wie wir da in der Woche nochmal drauf gucken. Und dann ist ja auch, also dann haben wir ja noch schon schön die Side-Story. Jürgen hat es, glaube ich, eben schon mal angekündigt, der Oktagon im Rasen des Weißen Hauses zu Donald Trumps 80. Geburtstag. Super schön, super toll, freuen wir uns alle drauf.
Es hilft jetzt auch gerade nicht unbedingt, dass der eine von uns in der Runde, der alles weiß zu dieser WM sportlich gesehen, dass der nicht mit dabei ist, weil ansonsten hätte Tobi uns jetzt schon 13 gute Wissensnuggets hingeschmissen. Aber ja, vielleicht wird auch der eine oder andere Autokorso dann auch hierzulande in Deutschland noch dazu führen. Die Türkei hat alle ihre Spiele nachts oder sehr früh am Morgen. Ich bin sehr gespannt darauf, wie sich das dann auswirkt. Ja, aber
Stichwort Tobi, wenn ich das noch sagen darf. Du weißt ja, als alter Magazinfahrensmann, man muss auch irgendwie gucken, dass man steigert. Man kann nicht alle Höhepunkte gleich am Anfang abfacken. Also Tobi,
das heißt,
Tobis Einstieg nächste Woche wird ein Highlight.
Ja. Ja.
Also freut euch drauf, weil endlich kommt Kompetenz in den Laden.
Der wird uns sagen, das hätte ich euch letzte Woche alles schon sagen können.
Ja,
aber genau. Auch da, genau, also auch da Schottland auch sehr, sehr cool irgendwie. Ich finde, wenn man so ein bisschen EM 2024 verfolgt hat, haben ja viele auch irgendwie Schottland so ein bisschen lieben gelernt. Vielleicht ist es dann so, wenn man irgendwie Bock hat, auf so ein paar Side-Stories zu gucken. Das ist jetzt wirklich nur ein emotionaler Faktor. Aber ich habe ja durch den Nationalteams-Feed gestern durch Martin Rafelt, glaube ich, gelernt, dass was Ecuador eine gute Defensive hat oder so. Also hier,
sehr gute Defensive.
So, hörte ich von. Also, ja.
Also Side-Stories, ne? Ted Lasso kommt zurück.
So.
Jetzt hast du Eva gerade mit einem riesigen Lasso über den Teich gezogen.
Für solche Sachen erzähle ich euch, also über solche Sachen erzähle ich euch gerne beim nächsten Mal mehr. Und wenn wir nicht gestorben sind. Ne?
Sehr gut. Und ich werde noch einen interessanten Artikel zur Österreich-WM-Song Hin und Her Posse werde ich noch in die Shownotes packen, wenn ihr es noch nicht gelesen habt, liebe Hörerinnen und Hörer. Das lohnt sich. Aber mit Schottland sind wir indirekt auch schon bei einem weiteren Thema gelandet, denn ich habe ein Video gesehen, da wurden eben unter anderem schottische Fans befragt, ich glaube von der New York Times, muss ich nochmal nachgucken, von wem das Video eigentlich war, nämlich zu den Fragen, ob sie eigentlich WM-Tickets haben und wie viel sie ausgezahlt haben oder wie viel sie bezahlen hätten müssen, um in ein Stadion zu kommen, und man konnte da mannigfaltige schottische Flüche hören über die Ticketpreise, und da sind wir nämlich bei einem weiteren ganz großen Thema dieser Weltmeisterschaft. Auf der einen Seite haben wir einen Ticketmarkt, der angeblich komplett leergefegt ist. Also die FIFA hat schon sehr, sehr früh von Millionen Ticketanfragen gesprochen. Gleichzeitig sind auch Resale-Plattformen zum Teil mit wahnsinnigen Ticketpreissteigerungen bestückt und die FIFA kassiert hier jedes Mal doppelt. Also sowohl, wenn ein Ticket wiederverkauft wird auf der FIFA-Resale-Plattform, dann bekommt die FIFA sowohl vom Käufer als auch vom Verkäufer 15% und profitiert deshalb auch extrem davon, wenn eben zum Beispiel Finaltickets für, also es gibt sogar zwei, die gerade drinstehen, für 2,3 Millionen US-Dollar. Ich hoffe, die gehen nicht weg. Also das ist auf der einen Seite die eine Realität, sehr, sehr hohe Ticketpreise und wahnsinnig viel Geld, was bei der FIFA ankommen sollte. Und auf der anderen Seite haben wir aber auch gerade bei nicht so begehrten Spielen den dringenden Verdacht, hier sind noch jede Menge Tickets zu bekommen. Und es sieht sogar auch so aus, als ob die FIFA selbst diese Tickets auf Reseller-Plattformen jetzt anbietet, nicht mehr über die offizielle FIFA-Seite, sondern dann kannst du dir eben woanders dann, ja, interessanterweise ganze Reihen an Tickets sind da eben frei und der Verdacht liegt sehr nahe. Die FIFA hat da ihre Tickets nicht wegbekommen. Und das, Inga, haben wir ja beim Club-Weltmeisterschaftsbeispiel ja schon mal gesehen. Und da war es am Ende so, ich glaube, das billigste Ticket ging dann für $11 weg oder waren es sogar 7 US-Dollar. Also wie blickst du denn auf dieses Thema, was ja schon wieder komplett ambivalent ist? Einmal hier die ganz hohen Preise und hohe Nachfrage und wenig Angebot. Auf der anderen Seite offenbar genau das Gegenteil.
Ja, also bei der Club-WM, daran musste ich auch sofort denken, da war das ja letztes Jahr so, dass dann das eine Halbfinalticket, das günstigste, irgendwie von über $400 auf, ich glaube, ja, wie du gesagt hast, 11, 13 irgendwie so runtergefallen ist. Die FIFA framed es dann als, ja, ich glaube, dynamische Preisgestaltung. Das ist ja auch ein schöner Euphemismus. Naja, es klingt immer so ein bisschen so, als würde die FIFA die Fußballfans selbst irgendwie hassen, ne? Wenn man sich die Ticketpreise anguckt, wenn man sich diesen intransparenten Umgang anschaut, wenn man sich anschaut, dass bis vor kurzem bei über 40 Grad keine Wasserflaschen in den Stadien zugelassen werden sollten. Also das spricht irgendwie sehr für sich. Ich finde halt, also was irgendwie alles so ein bisschen eint in diesem Vorgehen, ist, dass es völlig intransparent ist. Es wird nicht als nötig empfunden, den Fans überhaupt irgendwas zu erklären, sondern die werden mit ganz schwer versteckt in der App oder schwer verständlichen Erklärungen so allein gelassen. Es ist ja sogar mittlerweile so, dass die Generalstaatsanwältinnen in den USA ermitteln, was ja auch schon zeigt, wie brisant diese ganze Geschichte ist. Ja, und ich meine, es ist irgendwie offensichtlich, nur die FIFA will halt vermeiden, dass da, nachdem Gianni Infantino die größte und tollste WM aller Zeiten versprochen hat, dass dann da leere Ränge sind und arbeitet dann eben so mit künstlicher Verknappung, mit in der Hoffnung, dass die dann ganz schnell anfangs weggehen und jetzt bleiben sie eben drauf sitzen. Und ich finde es schon auch erstaunlich, oder nicht erstaunlich, aber bemerkenswert zu sehen, wie viel Beschwerden, wie viel Unzufriedenheit sich gerade auch so bei den Fans in den sozialen Medien zum Beispiel regt. Also das, ja, das ärgert schon ganz schön, zu Recht ganz schön viele.
Kleine Beobachtung nur da rein. Entschuldigung, Eva, du hast dich, glaube ich, gemeldet.
Alles gut.
Ein Teil von dem Problem dieser WM ist die unglaubliche Größe der Stadien, die man ausgewählt hat. Und gleichzeitig hat man ganz viele Mannschaften, für die sich relativ wenig Menschen erstmal interessieren. Die müsste man also, wenn, als Casual oder Peripheral oder als Leute bezeichnen, die man richtig wach machen muss, damit sie da überhaupt hinwollen oder so. Und gleichzeitig, und das ist der Grund für meine Anmerkung, gleichzeitig gibt es wunderbare Fußballstadien in den USA, alle neuen Datums, die also Fassungsvermögen 20.000 bis 25.000 Zuschauer, die nur für Fußball gebaut worden sind, die für solche Spiele wunderbar geeignet wären. Nur darauf scheint keiner gekommen zu sein, bei der FIFA oder auch bei den Ausrichterverbänden, wie man das zum Beispiel vernünftig ausmändelt, ja, dass man also guckt, dass man, das wäre auch Dynamic Pricing, dass man also guckt, dass man, das machen die, das ist ja abgeguckt von den Fluggesellschaften, die das schon seit Jahr und Tag machen, aber die haben dann auch die Möglichkeit, mal ein kleineres Flugzeug zu nehmen, wenn also die, wenn die Nachfrage nachgelassen hat, oder sie könnten auch gucken, ob sie nicht vielleicht noch eine große alte 747 aus dem Stall holen oder so, um mehr Leute zu transportieren. Diese Inflexibilität ist ein unglaublich interessanter Teil, wenn auch unsinnlich, aber ein interessanter Teil dieser verbaselten Art, solche Veranstaltungen zu machen.
Ja, ich wollte einmal noch ergänzend sagen, also es ist diese ganzen hohen Preise und so, Infantino hat das ja begründet oder generell die FIFA auch, indem man gesagt hat, ja, also in Amerika zahlen die Leute ja sowieso total viel Geld für Sporting-Events und Konzerte und Co. Und was schon mal wenig sehr lustig ist, weil wir haben eben darüber gesprochen, ganz am Anfang, dass vor allem der Männerfußball in den USA ja gar nicht so viel Zuspruch hat. Und eigentlich, wenn ich zum Beispiel als FIFA neue ZuschauerInnen erschließen wollen würde, ganz leichte Marketing-Sprech in dem Sinne, versuche ich ja Leute anzulocken, zum Beispiel durch den Unterschied, dass die Preise günstiger sind, indem ich sage, hier, guck mal, der Fußball ist so toll, geht dahin, Preise sind günstiger. Und dann ist es sehr lustig. Und Inga, ich habe extra nachgeguckt, ich musste einmal, wenn wir zusammen in einem Podcast sitzen, ich musste einmal Taylor Swift einbringen, weil zum Beispiel ja gerade damals als die Eras Tour Tickets online gingen, im Anschluss gab es ein Verfahren, das jetzt, glaube ich, in Anfang diesen Jahres beendet wurde, gegen Ticketmaster bzw. Live Nation wegen Monopolstellung, weil eben Fans alleine, dass eben ein Anbieter so viel Macht hat und da eben auch dieses Dynamic Pricing drin war und so, dagegen haben ja viele Fans einfach geklagt. Und deshalb ist es sehr, sehr lustig, wie wenig man den Markt kennt, auf den man sich beruht. Das wollte ich da immer noch einbringen. Und ja, es ist einfach, also das war damals unter der Biden-Regierung. Natürlich hat Donald Trump nicht gegen Live Nation wegen Monopolstellung geklagt. Das können wir uns auch irgendwie alle denken. Aber das eben auch nochmal, wie sehr die das verkannt haben. Und ich glaube, Jürgen hat es eben schon mal gesagt, natürlich, was Infantino immer sagt, wenn irgendwo viel Kohle drin steckt, ja, das wird alles reinvestiert in den Fußball und überall. Und ne, wir wollen euch ja nur stärken. Und ja, also komplett absurd, ehrlich gesagt.
Ja, andererseits, was dagegen spricht, dass man nicht so ganz genau wusste, was man da tut, ist, die FIFA achtet sehr genau darauf, eben nicht vom Dynamic Pricing zu sprechen. Sie sprechen immer vom Variable Pricing.
Nein, nein.
Das ist die offizielle.
Entschuldigung, Infantino hat, ich habe die Töne,
okay,
die dir schicken können. Infantino hat sich schon längst auf diesen Begriff festgelegt, Dynamic Pricing.
Ja, in den AGB und so weiter steht es aber anders, weil das nämlich auch tatsächlich Teil der Ermittlungen ist, der Staatsanwaltschaften da in New Jersey und in New York, weil variables Pricing würde eben bedeuten, du passt es schrittweise immer wieder an und Dynamic ist eben quasi dann so ein ja letztlich algorithmisch funktionierendes System, was dann eben auch obenhin auch letztlich gar keine Grenzen hat. Und dagegen wollte sich die FIFA, nach dem, was ich gelesen hatte, auch juristisch durchaus absichern. Was aber das große Problem war, neben dem ganzen Marketing-Sprech, also das kann man ja alles weglassen. Es ist jetzt erstmal egal, wie viele Millionen Ticketanfragen sie eigentlich hatten und ob sie es jetzt einfach nur nicht hinbekommen haben, diese Tickets loszubekommen oder ob das eine Lüge war. Aber das Interessante ist, in wie vielen Punkten die Käuferinnen und Käufer im Unklaren gelassen wurden und wie viele Dinge immer durch AGB abgesichert, aber letztlich sich noch verändert haben. Also sprich, wir haben Erfahrungsberichte von Fans, die haben in einer Kategorie ein Ticket gekauft und im Nachhinein wurden dann aber ihnen andere Tickets, andere Sitzplätze in dieser Kategorie angeboten und sie haben sich nicht verbessert, um es so zu sagen, sondern sie haben dann schlechtere Plätze bekommen. Zum Teil wurden ganze Kategorien geändert. Zum Teil war es so, dass Käuferinnen und Käufer Tickets gekauft haben und erst mit der Zahlungsaufforderung den Preis zum ersten Mal gesehen haben, den sie dafür bezahlen sollen. Also es ist eben neben allen Dingen, die mit Angebot und Nachfrage noch zu tun haben könnten, ein extrem seltsamer Prozess, ein intransparenter Prozess, der ja auch letztlich deshalb Angriffspunkte überhaupt bietet zu eben solchen Ermittlungen, die ja letztlich auf Betrug hinauslaufen. Also dass man eben versucht, die Käuferinnen und Käufer bewusst zu täuschen und im Unklaren zu lassen, um eben noch mehr Geld dabei herauszuholen. Eva, du wolltest noch was ergänzen.
Genau, bevor nämlich, also erstens ist es sehr ungewöhnlich überhaupt gewesen, wie spät die FIFA kommuniziert hat, wann es diese Tickets gibt. Und also wenn man es vergleicht zum Beispiel mit Russland, war es fast 2 Jahre vorher, wo man genau wusste, wann beginnt welcher Verkaufsstart. Und bevor es ja überhaupt diese Tickets gab, gab es ja noch, ja, natürlich Krypto zusammen mit so eine Kryptowährung quasi. Also es hieß dann ein digitaler Right-to-Buy-Token.
Das ist so dumm.
Der selber hunderte von Dollar kostete und die FIFA hat davon über 30.000 verkauft. Und das war ein Versprechen, dass BesitzerInnen dieses Tokens 1 bis 2 Tickets für ein später bekanntes Datum für einen später bekannten Preis kaufen können. Und auch da, also damit müssen die Millionen von Dollar eingenommen haben. Aber das war eben auch noch der Punkt, der überhaupt vor dem Ticketverkauf losging. Also auch komplett absurd.
Inga?
Was ich aber ganz lustig fand, vor ein paar Tagen hatte ich dann gesehen, dass irgendwie aus Versehen Tickets kostenlos über die Plattform rausgegeben wurden und die Fans wurden aber natürlich danach darauf festgenagelt, du musst das zahlen, wo ich mich auch gefragt habe, also mussten da jetzt Fans quasi über 2000 Euro für Tickets zahlen, die sie vielleicht gar nicht haben wollten im Zweifel, denn ich habe an dem Tag aus Recherchegründen mich auch auf dieser Plattform angemeldet und mir dann schon vorgestellt, dass ich jetzt plötzlich über 2000 Euro für so ein Ticket für ein Spiel zahlen muss, einfach weil da dieser Fehler der FIFA unterlaufen war. Es war sehr skurril.
Mhm. viel Spaß, das in der Spesenabteilung des Tagesspiegels einzureichen.
Yes.
Tatsächlich muss man aber auch sagen, also die FIFA steht auch, ich möchte jetzt kein Mitleid schüren, aber sie steht unter einem finanziellen Druck. Also dieses Turnier war immer schon das Turnier, mit dem am meisten Geld verdient werden sollte. Zwischen 12 und 13 Milliarden US-Dollar möchte die FIFA einnehmen. Das ist Schätzungen nach das Doppelte als das, was man hätte einnehmen können, wenn diese WM in Marokko stattgefunden hätte. Auch das dürfte einer der Gründe gewesen sein, warum diese WM an Kanada, Mexiko und die USA eben ging. Gleichzeitig hat man zwar in vielen Teilen der Welt positive TV-Verträge abgeschlossen, aber ausgerechnet für den US-Markt hat man einen sehr, sehr schlechten Deal gemacht. Das lag an der Verschiebung der WM in Katar, dadurch, dass die in den Winter verschoben wurde, was für Fox Sports, das damals sich die Rechte gesichert hatte an der WM, eine deutliche Verschlechterung der Rechte vermeintlich bedeutet hätte, weil man dann in Konkurrenz zu vielen US-Sportarten noch gestanden hätte, die dann eben noch im laufenden Ligabetrieb waren, hat man damals, bevor man diese Verschiebung gemacht hat, einen Monat vorher, hat Fox für wirklich einen Schnapper letztlich die TV-Rechte auch für dieses Turnier hier bekommen. Im Nachhinein hat sich herausgestellt, die Quoten von Fox waren super und das, was die FIFA jetzt von Fox Sports bekommt, das sind 450 Millionen US-Dollar, ist nach Schätzungen zufolge wahrscheinlich nur so 50% ungefähr des Wertes dieser TV-Rechte an diesem Heimturnier, das es eigentlich gegeben hätte, also natürlich teilweise nur Heimturnier. Man rechnet eigentlich also...
Sonderfall, ja? Entschuldigung, Max, Sonderfall. Normalerweise werden solche Rechte-Deals ausgeschrieben.
Mhm.
Ja, und der Sonderfall war, dass man diese Art von Auktion für diese WM ausgeblendet hat. Und dass es da auch intern bei der FIFA niemanden gab, der sagt, Leute, was machen wir eigentlich? Was für eine Kaskade. Ja, erst wird den Kataris das Ding gegeben, dann wird ihnen erlaubt, dass sie das einfach verschieben können in eine etwas bessere Klimaphase des Jahres. Und dann wird auch noch hinten bei Fox irgendwie gespart oder so. Weil ESPN war wirklich heiß auf diese WM, und die Rechte, und die hätten auch das, was du gerade so ein bisschen rausgearbeitet hast, die hätten das auch bezahlt. Und die hätten auch was draus gemacht aus diesem Ereignis. Das ist nämlich ein wirklich viel besserer Sportfernsehapparat als dieses Fox-Gedöns. Und auch dort, ja, ich meine, ich erinnere mich noch an, als das so hoch blubberte, es gab niemanden, der irgendwie gesagt hat, Leute, wie viel Eigentore können wir hier uns eigentlich leisten? Also,
ja, vor allem, also die Umstände sind immer noch ungeklärt, wie eigentlich auch Fox dazu kam, dass sie, also ESPN hatte sowohl die Rechte 94 als dann auch die 2014, die Rechte vorher, die wurden gar nicht verkauft im US-Markt, die hatte dann trotzdem ESPN, aber sie mussten nicht dafür zahlen, zeigt auch die Entwicklung, die das Interesse am Fußball genommen hat in den USA, aber Fox lag ganz knapp über dem Angebot von ESPN. Damals involviert war Jerome Walke, der wurde später unter anderem für 10 Jahre von der Ethikkommission der FIFA gesperrt, weil er WM-Tickets überteuert verkauft hatte, und es wurde ihm auch in Beteiligung am Stimmenkauf 2011 und 2015 schon vorgeworfen. Also das ist quasi schon der erste Punkt, wie kam Fox eigentlich dann an diese Rechte, und dann eben genau das, was du sagst. Ohne jede Ausschreibung wurde einfach dieser Vertrag nochmal verlängert um ein Turnier, um eben möglicher Kritik oder gar einer Klage zu begegnen, die Fox hätte vielleicht anstrengen können. Fox hat ansonsten auch nicht nur von den Quoten profitiert, sondern Katar hat auch bemerkenswert viel Werbung während der WM-Berichterstattung 2022 bei Fox geschaltet. Gleichzeitig hatte Fox das größte Studio vor Ort in Katar, das nach allem, was man weiß, auch in Teilen gar nicht von Fox selbst bezahlt wurde, sondern das hat da der katarische Staatsfonds dann hingestellt für Umme, und dafür gab es dann eigentlich auch keine kritische Berichterstattung. Also es war das perfekte Konglomerat. Aber was ich damit nur herleiten wollte, war, diese WM, sie wird ein wirtschaftlicher Erfolg werden. Gianni Infantino wird natürlich auch danach sagen, beste WM aller Zeiten und so weiter und so fort. Aber er steht unter einigem Druck. Das haben wir schon bei der FIFA Club WM gesehen. Da hat man Saudi-Arabien gebraucht, die für einen völlig irrsinnigen Preis von 1 Milliarde US-Dollar die TV-Rechte gekauft haben und dann die bei DAZN gezeigt wurden. Übrigens, bei DAZN kann man jetzt alle FIFA Plus Inhalte sehen. FIFA Plus selbst existiert in dieser Form nicht mehr. Ein Schelm, wer da eine Verbindung herstellt. Ich habe es jetzt auch nur rein zufällig nacheinander genannt. Aber bei diesem Turnier ist es eben auch so. Und gleichzeitig, wenn man sich die steuerrechtlichen Gegebenheiten ansieht, also in den USA weitgehend steuerfrei, sämtliche Einnahmen für die FIFA, auch in Mexiko und Kanada sehr positiv, also mit wenig steuerbedingte Einnahmen, dann ist wahrscheinlich dieses Turnier auch dasjenige, was sich zum aktuellen Zeitpunkt noch am besten monetarisieren lässt für die FIFA, die ja tatsächlich nur alle 4 Jahre die Möglichkeit hat, eben ihren Etat letztlich, den sie ja dann zu 87% an die Mitgliedsverbände verteilt und womit man sich die Wiederwahl sichern kann als Person Gianni Infantino, auch nur alle 4 Jahre die Möglichkeit hat, dieses Geld einzunehmen. Also da ist Druck drauf und ich glaube, dass man das halt zumindest mal erwähnt haben muss, wenn man eben über diese WM-Ticket-Sache spricht, wo wir eben auf der einen Seite eben sehen, die FIFA nimmt eben Fans aus, natürlich auf einem Markt, der auch anders tickt. Also ich habe jetzt zum Beispiel auch eine Berechnung gesehen für New York Knicks Fans. Wir hatten es ja vorhin schon von Spiel 3 in der Finals Series. Da hat jemand ausgerechnet, wie viel würde es kosten, eben ein Spiel sich in New York im Madison Square Garden anzugucken, im Vergleich dazu zu den Spurs nach Antonio zu fliegen, San Antonio, und dort eben ein Spiel zu gucken. Und am Ende der Geschichte ist es so, hättest dir auswärts das Spiel angucken können und hättest sogar noch $2000 gespart mit Flug und Übernachtung, eben im Vergleich zu den Ticketpreisen, die es da im Madison Square Garden gab.
Kleine Sonderanmerkung, die Tickets sind alle weg, das sind alles Jahreskarten. Das heißt, es ist sowieso immer ein Secondary Market und auf dem Markt passieren dann eben je nach aktueller Entwicklung solche Dinge. Und San Antonio ist eine relativ kleine Stadt, also da im Vergleich zu speziell zu New York und Chicago und Los Angeles. Und da lässt sich vielleicht auch mal schneller jemand mit ein paar hundert Dollar abspeisen und gibt sein Ticket weiter. Das ist in New York, sind die Leute ein bisschen schlauer drauf. Also die sagen dann nicht. Aber wenn die alle das gewusst hätten, die das jetzt verkauft haben, die das nicht verkauft haben, die jetzt dahin müssen heute Abend, was da auf sie zukommt, vielleicht hätten sie dann auch für einen niedrigen Preis abgegeben.
Wenn ich noch einen Artikel empfehlen darf, also wer so diese ganze Ticket-Geschichte nochmal durchlesen will, die Athletic hat einen sehr schönen Artikel dazu veröffentlicht, der heißt The 2026 World Cup Ticket Saga Explained from Start to Almost Finish. Kann ich sehr empfehlen, fand ich tatsächlich auch sehr schlüssig aufgearbeitet, gerade mit diesen ganzen Phasen, fand ich sehr gut strukturiert, kann ich empfehlen.
Und vielleicht noch eine ergänzende, werde ich dann auch verlinken, einen Artikel, der das beschreibt. In Mexiko im Aztekenstadion haben wir die schöne Situation, dass damals in den 60ern, als das Stadion gebaut wurde, den Betreibern das Geld ausging. Deswegen haben sie damals 600 Logen und 800 Sitzplätze an dann wohlhabendere Fußballfans verkauft. Und zwar für das Recht auf 99 Jahre hin, also bis 2065, alle Events in diesem Stadion kostenlos besuchen zu dürfen. Das hat die FIFA vor große Probleme gestellt. Ehrlicherweise, weil sie auch davon ausgegangen sind, na, das kann ja nicht für die WM auch gelten. Und die Logenbesitzer dann mit mexikanischen Gerichten ihnen gesagt haben, nö doch, eigentlich schon. Und jetzt musste man die da irgendwie noch unterbekommen. Also das vielleicht noch.
Ich glaube, die lateinische Formulierung, pacta sunt servanda. Genau. Oder pacta servanda sunt, ich weiß nicht genau.
Also, nee, sunt servanda ist, glaube ich, hab richtig.
Ich nur das kleine Latinum, ich kann das also jetzt nicht genau auseinandernehmen.
Gut, also das ist das Ticket-Thema. Ich denke, wir werden es besprechen. Lasst uns noch ganz kurz ein Thema zumindest ansprechen, damit es die Hörerinnen und Hörer eben auch mitbekommen haben. Wir haben zwei Streikgebaren, die sich auf die WM auswirken konnten. Das eine haben wir vorhin schon mal angesprochen, das hat Jürgen schon erwähnt. Das ist die Gewerkschaft des SoFi Stadiums in Inglewood, Kalifornien. Also das ist das Stadion, in dem die Chargers und die Rams spielen. So ist es korrekt. Die haben mit 96% dafür gestimmt, eben, dass sie in Streik gehen können. Sie verhandeln gerade mit dem Betreiber eben. Zum einen wollen sie höhere Löhne und zum anderen geht es eben um das Recht, den Arbeitsplatz zu verlassen, sollte ICE irgendwelche Festnahmen unter den Beschäftigten vollführen. Und das zweite Thema, das ist auch noch nicht, glaube ich, so in ganz großen Medien gelandet, spielt sich in Mexiko ab. Dort ist es so, dass aktuell die Fanplaza in Mexico City, die wird von Lehrkräften besetzt. Die haben zum Teil meterhohe Fußballstatuen, die dort errichtet waren, zum Einsturz gebracht und dann mit ihren Forderungen gesprüht. Und die Forderung stand, die hieß dann auch direkt, also hier wird kein Ball rollen, solange wir keine Lösung gefunden haben für unsere Probleme. Inga, ich habe dich schon nicken sehen und ich habe ja auch schon jetzt mitbekommen, dass ihr ja auch Mexiko genauer im Blick habt. Was muss man denn dazu deiner Meinung nach wissen und wie bewertest du das, was da passiert?
Was man genau dazu wissen muss, liest man am Dienstagmorgen im Tagesspiegel.
Oh, teasing next level, ich sehe schon.
Nein, ich finde es sehr bemerkenswert. Also diese Bilder von den riesigen Fußballfiguren, die da mit Seilen zu Boden gezogen werden, das sind schon irgendwie krasse Bilder, die Trikots, die in Brand gesteckt werden. Ich glaube, was man daraus so mitnehmen kann, ist, dass gerade die Probleme des Landes, die eben die breite Bevölkerung treffen, einfach sehr viel präsenter für die Menschen sind, sehr viel relevanter sind als dieses Fußballturnier. Ich hatte vor ein paar Monaten mit einigen Menschen in Mexiko gesprochen, aus Monterrey zum Beispiel, die auch gesagt haben, sie wollen diese Aufmerksamkeit dieses Großturniers jetzt nutzen, um ihre Anliegen eben auf der großen globalen Bühne vorzubringen, um dafür Aufmerksamkeit zu schaffen. Und B, ist es für sie auch einfach, das haben zumindest die Menschen berichtet, mit denen ich gesprochen habe, auch einfach absurd bei all den Versprechungen, die die Regierung gemacht hat, beispielsweise was die Infrastruktur angeht mit Blick auf das Turnier, dass jetzt so viel Geld da reinfließt, während gleichzeitig eben Leute in Großstädten kaum zur Arbeit kommen, weil die Infrastruktur so marode ist. Ne? Also und was ja auch immer noch ein großes Thema ist, werden wir auch vielleicht in den nächsten Wochen mal drüber sprechen, diese vielen vermissten Menschen in Mexiko, die jetzt auch Thema sind. Also 130.000 die Probleme,
muss man dazu
130.000
sagen.
Muss man sich wirklich mal vor Augen, kann man sich kaum vor Augen führen. Die Probleme sind, dieses Land hat, die die Menschen dort haben, sind einfach drängender und größer als jetzt dieses Gigaturnier.
Schon im März gab es da eine Protestaktion, da wurde ein Fußballfeld auf einer Autobahn aufgezeichnet und die Protestierenden haben dort Fußballspiele veranstaltet und damit logischerweise den kompletten Verkehr lahmgelegt, um eben dagegen zu protestieren, dass die WM die eigentlichen Probleme des Landes überdeckt. Wir werden da auch auf jeden Fall im Tribünengespräch nochmal näher drauf eingehen, auch auf diese irre Zahl der 130.000. Jetzt ist aber ja dann die Frage, Jürgen, mit deiner Erfahrung von Weltmeisterschaften, wie sehr glaubst du, wird das wirklich beeinträchtigen? Du hast vorhin schon mal vom GAU gesprochen, als du eben von einem möglichen Streik der Stadionbeschäftigten in Inglewood, Kalifornien gesprochen hast. 8 WM-Spiele würden dort stattfinden. In Mexiko haben wir natürlich jetzt auch einige. Glaubst du, wir werden da nochmal aktuell drüber sprechen in den nächsten Wochen?
Ja, aber mehr darüber, wie das dann doch irgendwie gerade gebogen wird. Also die Erfahrungen mit diesem Land sind so, dass also viele Sachen nicht wirklich am Anfang so aussehen, als ob sie funktionieren würden. Und wenn man hier lebt, dann gewöhnt man sich auch so einen Skeptizismus an und fast eine Paranoia, dass man immer davon ausgeht, dass Sachen nicht am Ende nicht funktionieren. Das ist aber eine gute Vorbereitung darauf, dass man also auf die Wenns und Abers irgendwie eingehen kann. Und am Ende stellt sich halt raus, sonst würden wir ja auch hier nicht leben, würden wir ja wieder auswandern, dass es dann doch irgendwie funktioniert. Nur das kostet auch. Ne? Also dieses System hier, dieses Verhalten der Leute, die Bereitschaft, Dinge noch irgendwie möglich zu machen und so, das kostet an Stellen, die dann nicht so ohne weiteres auf dem Tisch liegen in einer normalen Buchhaltung oder so. Das sind soziale Kosten, das sind auch kommerzielle Kosten. Also Stichwort haben wir ja gerade gesprochen, Fox, ne, dann wird halt, kriegen die halt weniger. Oder sagen wir mal, im Fußball finde ich auch noch bemerkenswert, also wie Beckham damals mit dieser Billigprämie angelockt wurde, dass er, wenn er dann mal irgendwann soweit ist und ein eigenes Team auf die Beine stellen möchte, dann braucht er bloß 25 Millionen Dollar aufzutreiben, zu einem Zeitpunkt, wo man also schon 500 Millionen aufgerufen hatte oder so. Also die Dinge werden irgendwie gerade gezogen und werden irgendwie hinbekommen und werden über geschickte Art, wo die Medien auch immer so ein bisschen Cheerleader und Propagandisten sind und so tun als, also es gibt einige Medien, die auch genauer hingucken, aber andere, die immer mehr auf diese Oberfläche abfahren. Und dann wird davon auch nicht mehr so viel geredet. Also wenn dann mal Messi wirklich da auftaucht und spielt oder zusammen mit den Argentiniern und die anderen großen bekannten Spieler, verändert das die Wahrnehmung der Fußballlaien, der Beobachter und so. Und dann wird man auch erkennen, dass einiges von dem, was jetzt so schief liegt, auch irgendwie wieder repariert worden ist.
Aber glaubst du, dass auch für das in Mexiko, für die Zustände dort, also um kurz die Dimensionen klar zu machen, wir haben zum einen da sowieso eine innenpolitisch gerade extrem aufgeheizte Lage, inklusive eben 130.000 vermisster Menschen aktuell. Aber wenn man sich die Forderungen der Lehrkräfte anguckt, die fordern 100% mehr Gehalt. Das klingt jetzt wahnsinnig raffgierig, aber sie kommen von einem sehr niedrigen Lohnniveau. Die Regierung hatte ihnen 20% gewährt und später dann mit einer konkurrierenden Gewerkschaft 23% herausgehandelt und aber Sheinbaum hat sich da sehr eindeutig geäußert, hat gesagt, also mehr ist einfach aktuell nicht möglich. Das liegt ja so weit auseinander, dass man kann sich natürlich vorstellen, dass hier durch Repressionen, die vertrieben werden von diesen entsprechenden öffentlichen Orten, und es wurde ja auch schon Tränengas eingesetzt gegen Protestierende, gleichzeitig gab es auch schon Ausschreitungen, wo man allerdings auch nicht ganz genau weiß, ob da wirklich auch die Lehrkräfte für verantwortlich waren. Das hat auch die Präsidentin selbst gesagt, dass sie davon eigentlich nicht ausgeht. Aber man liegt da schon sehr weit auseinander. Also ich würde dir beim Streik der Beschäftigten im SoFi Stadium, da würde ich dir recht geben. Das ist eine Frage, da kannst du Geld auf dieses Problem draufschmeißen und die Stadionbetreiber haben dieses Geld eigentlich. Sie wollen es nur einfach nicht rausgeben. In Mexiko ist die Lage ja dann vielleicht dann doch ein bisschen schwerer aufzulösen.
Ja, aber du hattest mich nach meiner Erfahrung gefragt. Ja, okay. Und ich habe, also mit Mexiko ist fast ein blinder Fleck. Also ich bin da nur einmal kurz knapp über die Grenze gefahren für eine Geschichte, die ich gemacht habe, südlich von Texas. Habe mich also wirklich nur am Rande mit Mexiko beschäftigt und hätte auch jetzt gar keinen Stoff, um über das, was du gerade gesagt hast, hinaus zu sagen, ja, dies oder das. Also ich finde es auch gut, dass du das einbringst, aber ich glaube, vielleicht hat einer von den beiden Damen hier.
Na, Inga wird uns ja sagen, was morgen im Tagesspiegel steht.
Nee, eben nicht.
Ach, ich glaube.
Sie verknappt.
Vielleicht lohnt es da auch mal ein bisschen abzuwarten, wie es jetzt im Endeffekt sich noch so weiterentwickelt. Ne? Ich meine, wir sitzen hier, also ich sitze sehr weit weg, Eva auch, Jürgen nicht ganz so weit weg, aber so da nochmal ein paar Tage dem, glaube ich, Zeit zu geben und zu schauen, wie da so die Weiterentwicklung ist. Ich finde es jetzt auch ein bisschen schwierig, da so eine Prognose zu wagen.
Und es gibt eine historische Parallele, aber auf die jetzt abzuziehen, ist wirklich nicht redlich. Also vor den Olympischen Spielen 1968, da wurde das Militär eingesetzt und Studenten sind dabei umgekommen bei ihren Demonstrationen, um diese im Grunde zufällige Olympischen Spiele, die ihnen zufällig in den Schoß gefallen sind, irgendwie doch auf die Beine zu stellen. Also damit rechne ich jetzt nicht, ne? Aber das ist auch eine zumindest historisch etwas, woran sich vielleicht die Leute, die dort jetzt auch Militärs einsetzen, befehlen können, auch erinnern und fragen, okay, wie krass oder wie hart gehen wir jetzt vor? Und keine Ahnung.
Ich glaube, es wird einfach nur angekündigt, jetzt schon, dass man halt die Polizei und Sicherheitspräsenz rund um dieses Fanfestival an der Zocalo, so Plaza da eben in Mexico City erhöhen wollen wird, eben aufgrund dieser Proteste. Genau. Aber zum Beispiel Sheinbaum will halt selber da das Eröffnungsspiel gucken, weil sie halt ihr Ticket an also verschenkt hat an eine 21-jährige oder ein Indigenous Woman verschenkt hat für das Eröffnungsspiel. Das heißt, sie wird halt eben auch nicht im Stadion sein, sondern will dieses Spiel eben selber auf dieser Plaza gucken.
100.000 Sicherheitskräfte, Militärs sollen eingesetzt werden in Mexiko, um die Spiele abzusichern. Ironie des Tages war, dass während ich gerade nochmal diesen Punkt genauer vorbereitet habe, kam dann die E-Mail von der FIFA mit dem Betreff größtes Rahmenprogramm der Turniergeschichte in den WM-Spielorten und sie haben nochmal auf sehr, sehr vielen Worten, mit sehr vielen Silben nochmal drüber gesprochen, dass es die größten und tollsten und besten Fanzones geben wird bei dieser Weltmeisterschaft. Die Fanfestivals werden sich über 4000 Kilometer durch drei Länder erstrecken. Was auch immer das heißen soll. Einiges davon klingt auch ehrlich gesagt nach KI. Aber daran hat man sich ja auch schon gewohnt bei so Presseaussendungen. Ich würde sagen, hier machen wir mal einen ersten Strich, denn es wird ja noch weitere von diesen WM-Panel-Sendungen geben. Ich danke euch dreien sehr, sehr herzlich. Danke an Inga Hoffmann vom Tagesspiegel. Schön, dass du mit dabei warst.
Ja, es hat Spaß gemacht. Ich freue mich auf die nächsten Runden.
Ja, ich mich auch schon. Und dann freue ich mich auch, Eva Lotter-Bohle wieder hier begrüßen zu dürfen. Danke dir, liebe Eva. Sensationelles Trikot, das du anhast. Wissen jetzt nur alle bei YouTube, wovon ich spreche.
Genau, ist Cork City, falls hinterher Fragen kommen. Bisschen, weiß ich nicht, irischer Lokalpatriotismus oder so. Aber ich habe schon sehr viel gelernt in dieser Folge. Es hat mir schon sehr viel Spaß gemacht. Ich freue mich auf die restlichen Montage mit euch.
Ja, und wir haben ja auch noch einen gemeinsamen Mittwoch. Da wird dann auch Jürgen Kalver mit dabei sein. Jürgen, vielen lieben Dank, dass du mal wieder mit dabei warst hier im Rasenfunk.
Gerne.
Und wenn du mir noch ein Lied schickst, dann werden wir das nach dem Outro hören. Außer ich werde dann gefleckt bei YouTube. Das wäre ein Problem, Jürgen. Aber da sprechen wir gleich noch drüber. Ansonsten danke ich natürlich auch euch, lieben Hörerinnen und Hörern. Denn ihr wisst ja, der Rasenfunk ist Paywall, Werbe- und sponsorenfrei. Wir finanzieren uns ausschließlich über eure freiwilligen Zahlungen. Ihr könnt auf rasenfunk.de auf den Unterstützen-Button klicken. Da bekommt ihr alle Informationen, auch was wir mit eurem Geld in der Vergangenheit gemacht haben. Unter anderem zahlen wir natürlich auch Gästehonorare davon. In dieser Folge möchte ich mich bedanken bei Chris Vieh, bei Joris, bei Lukas Herbertson, bei Scrum Half und bei Flacco-7. Feedback zu dieser Folge sehr gerne unter mitmachen.rasenfunk.de. Die WM, sie wird dann starten mit Mexiko gegen Südafrika am Donnerstagabend und ihr hört uns am Donnerstag auch in diesem Feed hier wieder. Dann werden wir nochmal etwas größer über die Weltmeisterschaft sprechen und über das erste deutsche Spiel, das ja dann am Sonntag um 19 Uhr deutscher Zeit stattfindet, sprechen wir dann im Nationalteams-Feed. Also solltet ihr den noch nicht abonniert haben, dann unbedingt nachholen. Ansonsten der Hinweis, Links gibt es in der Podcast- und Videobeschreibung. Und ansonsten werdet oder bleibt gesund und bis bald hier wieder im Rasenfunk. Macht's gut. Ciao.
Das war der Rasenfunk. Wir geben nun zurück in die angeschlossenen Funkhäuser. Psst. Rasenfunk unterstützen, ihr Knauser.